Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge des Lorewalkers mit Maurice von Bonjour und
Und mit Chromie oder Marcel von Chromie, so ist es richtig.
ja, genau. Ja, da sind wir wieder, ne? Wir haben ja die erste Folge jetzt schon hinter uns und viele Gedankengänge dort gebracht, die auf gute Interesse gestoßen sind. Danke dafür an der Stelle. Und
Ja.
es geht weiter.
Ja, es geht weiter, es geht weiter. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit ist verstrichen seit der Ankündigung. Wir sind jetzt, wie viel Zeit war das jetzt? Wir haben jetzt fast eine Woche rum, nicht
Ja.
ganz, ne?
Ja, wir hatten halt ziemlich Probleme. Wir haben halt sehr früh aufgenommen und die ganzen Interviews sind halt danach gekommen mit so, wo sind eigentlich die Dracheninseln? Und wir haben alles spekuliert und rausgeholt und dann, ja, die sind da oben. Ach so, alles klar, danke.
Ja. Aber viel, was wir uns so zusammen überlegt haben, hat sich jetzt auch bestätigt. Einige Sachen auch nicht. Können wir ja alles mal im Einzelnen darauf eingehen.
Ja.
Als allererstes, eine News, die ich auf jeden Fall mitbekommen habe, ist, es wurde was zum Schwert von Sagaras erzählt.
Ja, es wurde gespaßt, ne? Das
Ja,
war,
so
das
ein
ist
bisschen.
ziemlich durch die Decke gegangen in der amerikanischen Community, weil die den Sarkasmus dahinter halt nicht verstanden hatten. Und ja, war heftig, wie es im
Ja.
Lore-Forum, im US-Forum abgegangen ist, war ziemlich hart.
Ja,
Das,
also
das, ja.
es wurde so ein bisschen gefragt, hey, wie sieht's denn aus mit dem Schwert? Sag mal, sollten wir da nicht mal was machen? So, ne? Sieht ungesund aus. Und Ian Hasi Kostas war das, der geantwortet hat auf diese wunderbare Frage. Und der meinte so ein bisschen, ach, da macht euch mal keine Sorgen. Also, wir haben damals das Schwert gereinigt und das steckt jetzt da halt so drin, aber das macht
Genau.
nichts mehr.
Es ist nur ein Splitter. Es ist nur ein kleiner Splitter, war sein Wortlaut, ne? Es ist nur ein kleiner
Ja.
Splitter in Azeroth. Müssen wir uns gerade nicht drum kümmern, kommt noch. Sehr
Ja.
gut.
Also, ich lese das so ein bisschen so als, dass es gerade nicht relevant ist, aber dass es trotzdem wichtig ist. So würde ich das interpretieren. Ich glaube nicht, also ist natürlich ein bisschen schwierig, so eine
Ja.
sarkastische Antwort zu interpretieren.
Aber. Also wenn ich lese immer viele Interviews, übersetze sie ja alle auch und wenn ich so eins von Ion gelernt habe, ist, dass gerade wenn er so sarkastisch antwortet, es meist relativ schnell eine Bedeutung hat. Oh, und also ich denke tatsächlich sogar, dass der Sarkasmus ist, im Hintergrund so denkt er sich, wartet mal ab, ihr werdet jetzt bald sehen, was damit ist. So interpretiere ich das schon fast. Dass
Ja,
wir da sehr schnell doch noch was zu sehen werden.
kann sein. Also es wird mich jetzt nicht komplett überraschen, so ist es nicht, ja. Aber ja, es wird, also ich bin jetzt gerade eher auf den Stand, dass ich mir denke, ja, dieses Add-on nicht mehr.
Kann gut
Sondern
sein,
das
ja.
darauf folgende. Also das ist gerade meine Tendenz, so ein bisschen.
Ja,
Aber weiß ich nicht.
auch interessant war ja, dass er geantwortet hat, dass Khadgar eine große Rolle haben wird in Dragonflight, so wie Tyrande und Irion. Also Irion ist ja der Steintyp. Und ja, Khadgar und Tyrande, gut, Tyrande war klar irgendwie, oder denke ich mir, ist relativ klar, dass die was haben wird. Khadgar, nachdem wir den in 925 wissen, dass er da mit Jaina redet, habe ich tatsächlich so mein erstes Denken war, okay, die wollen ihn mal kurz erwähnen, er lebt noch, er ist dort da, auch wenn ziemlich alt. Aber der geht jetzt in die Shadowlands, während wir halt nach Dragonflight gehen. So, wir brauchen uns nicht um ihn kümmern. Und ich habe tatsächlich gedacht, wir kriegen dann irgendwann mit, dass er einfach tot ist. Aber ich
Ja.
glaube, da kommt mehr. Also da kommt richtig was. Richtig, richtig, richtig was.
Na gut, wir könnten ja sein Ableben erleben.
Das denke ich sogar. Also ich denke ganz klar, dass wir sein Ableben erleben und dass wir einen wirklichen Wächter wiedersehen.
Ja, und also wir haben ja aktuell das Phänomen, dass Khadgar die Rolle des Wächters ausfüllt, ohne als Wächter ernannt worden zu sein, bis zu dem Tage, als wir Rückkehr nach Karazhan hatten und dort war es der Schemen, ich glaube schon, der Schemen
Ja.
von Medivh erschien und gesagt hat, ja, mag ja sein, dass du nicht ernannt worden bist, aber du bist, was du machst oder so und deswegen bist du halt der Wächter.
Ja gut, ich meine, auch in seiner Vergangenheit war ja schon oft er sollte es ja sein, Dalaran wollte es immer wieder, dass er es ist, und er wollte es ja einfach nur selber nie.
Genau. Aber jetzt ist er quasi wahrscheinlich bald tot. Jetzt könnte es natürlich sein, dass er seinen Tod überlebt.
Ja.
So wie Medivh ja auch seinen Tod überlebt hat. In Warcraft 3 ist er uns erschienen, hat Thrall nach Kalimdor geführt und so weiter und so fort. Mhm. Aber Medivh war zu dem Zeitpunkt ja tot. Also der Wächter muss nicht leben, das ist ja auch so eine Geschichte.
Nee, vor allem ist es interessant, und ich habe versucht mal darüber nachzudenken, das wollte ich dich auch fragen. Er erzählt zu Jaina, er geht halt in die Shadowlands und möchte sich da ein bisschen umgucken, und anscheinend, er möchte sich schon mal seinen Sitz angucken, wo er halt bald ist. So kommt es irgendwie rüber. Und der sucht sich schon mal ein schönes Häuschen oder sowas. Und ich glaube aber, er sucht was anderes. Also mein inneres Gefühl sagt mir einfach, er sucht dort was anderes. Sucht er, weil wir vielleicht auch im Epilog haben wir diese wie Bane mit Lord Remar spricht. Und Lord Remar will ja mit Kel'Thas sprechen, um sich zu festigen, um zu sagen, okay, kann ich wirklich der Anführer von Silbermond sein? Und bin ich immer nicht einfach nur der Lord Regent und ich habe gar nichts zu sagen, sondern was sagt Kel'Thas dazu? Und ich finde da irgendwie so die Punkte, also das kommt so rüber, als ob Khadgar eventuell auf der Suche nach alten Wächtern ist oder mit ihnen sprechen möchte, um rauszufinden, kann ich der Wächter sein? Nimmt er die Macht an und wird dann vielleicht deswegen nicht sterben, weil durch die Macht wird wahrscheinlich auch seine Lebenszeit erhöht. Gehe ich mal stark von aus, wenn man so an Egwyn denkt, wie alt sie war, wie lange sie Wächter war. Wovon wir übrigens auch nicht wissen, wo sie ist. Wir wissen, der letzte Kontakt war mit Jaina.
Du. Wer jetzt Egwyn?
Ja, Egwyn. Der letzte Kontakt war mit.
Des Sargeras, oder?
Haben wir da nicht nur ein Abbild? Ein
Echo oder so.
Genau, ein Echo. Also das Richtige, das Einzige, was ich weiß, ist, dass Jaina vor Battle for Azeroth mit ihr in Kontakt getreten ist, beziehungsweise sie getroffen hat und sie ihr geholfen hat. Aber da war sie schon eine sehr gebrechliche Dame, es wird in irgendeiner Kurzgeschichte erwähnt. Da ist sie eine sehr gebrechliche.
Ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, tatsächlich.
Ich versuche nochmal dann für die nächste Folge auf jeden Fall das rauszusuchen oder dir es zu schicken. Es ist eine Kurzgeschichte und da wird erwähnt halt, dass Jaina sie trifft, auch auf Kalimdor tatsächlich, sie trifft. Und sie ist dort schon sehr gebrechlich, hat keine Macht, kein nix mehr. Und irgendwie wird ihr geholfen oder sie hilft. Also wenn ich das richtig im Kopf habe, so rum.
Okay.
Und das ist so das Letzte, was ich weiß, was wir tatsächlich von Egwyn wissen. Und ich meine, sie ist, auch wenn sie jetzt von mir aus die Power nicht mehr hat, aber sie weiß sehr vieles oder sie könnte sehr viel Power bereitstellen, bin ich der Meinung. Also selbst wenn sie jetzt in den Shadowlands wäre und Medivh wissen wir ja nicht genau, wo er ist. Oder vielleicht ist Medivh auch irgendwo in den Shadowlands, ne? Der Rabe, der oben rum geflogen ist in Oribos. Dass das vielleicht gar nicht Khadgar war, wie viele ja meinten, sondern vielleicht wirklich Medivh war. Der jetzt wirklich mal gesagt hat, okay, ja, Khadgar übernimmt das jetzt. Ich hau halt ab, ich gehe, ich lasse meine Seele darüber fliegen oder so. Und dass er sich vielleicht jetzt die Power vom Wächter holt.
Ja, denkbar. Die Sache ist halt, wir haben ja die Klassenhalle der Magier.
Der Rat der Tirisfalen.
Genau. Und dort gibt es ja zum Beispiel auch ein Abbild von Alodi.
Genau.
Alodi war ja der erste Wächter. Das heißt, Khadgar könnte dort mit Alodi zumindest sprechen.
Genau.
Mit Medivh könnte er eventuell in Karazhan sprechen. Jetzt weiß ich nicht, ob er. Also, warum soll das nicht reichen so?
Weil,
klar, man kann jetzt auch sagen,
Egwyn die letzte ernannte Wächterin war. Medivh hat ja einfach nur ihre Power übernommen durch Sohn.
Ja.
Sie war die letzte ernannte Wächterin, die von allen anderen ja, von den Magiern, also nur mal zum Ausholen, der Wächter wird dadurch oder bezieht seine Macht durch andere Magier. Er ist nicht von sich aus einfach stark, sondern dadurch, dass andere Magier ihre Macht, ihre Power in ihn hinein kanalisieren, dadurch wird der Wächter erst zum Wächter und zum starken, sag ich mal, Übermagier. Und Egwyn hat es dann auch noch ein bisschen perfektioniert, andere Mächte anzuzapfen, wie zum Beispiel das Arkane Elementar, was ja auch in Alunev drin ist, die Artefaktwaffe vom Magier, vom Arkanmagier, das eins der mächtigsten arkanen Wesen hieß es. Und das hat sie halt angezapft. Das hat sie auch fast ihr Leben gekostet. Und sie hat es halt perfektioniert, nicht nur die Macht der anderen Magier zu nutzen, sondern eben auch von anderen Bereichen die Magie zu nutzen, um so zur stärksten Wächterin, die wir eigentlich je hatten, zu werden.
Im Übrigen in Widerspruch zum restlichen Rat, ne?
Genau.
Also der restliche Rat meinte, sie übertreibt es langsam mal und sie hat sich quasi ja geweigert und hat dann ihr Ding durchgezogen. Und naja, das endete am Ende nicht so gut, aber
Ja, sie war ja auch recht eine problematische Person, auch wie sie sich ihren Mann ja ausgesucht hat, also Aran.
ja.
Der war ja wirklich einfach nur dafür da gewesen, dass sie ein Kind bekommt. Für nichts anderes, wirklich gar nichts anderes.
Ja, also man kann, wenn man ein bisschen die, ich sag mal, Fantasy-Brille absetzt, kann man das schon fast als Vergewaltigung deuten, was sie da gemacht hat.
Ja. War ja mehr
Das
Zwang
ist.
tatsächlich. Also wenn man die Geschichten also liest, das liest sie schon nach Zwang.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist halt so geschrieben, dass es vielleicht irgendwie kindertauglich ist, aber es ist auf jeden Fall nicht die romantische Liebe, wie sie uns normalerweise gepredigt wird.
Nee.
Das kann man mindestens festhalten.
Vor allem war ja auch Aran dadurch gebunden, tatsächlich, ne? Und dadurch endete er ja auch in Karazhan als Raid-Boss. Ganz doofes Ende, mit
Ja.
Aran Shem. Ja,
Im
aber
Übrigen bei Medivh ist es dann ähnlich, ne? Mit Medivh und Garona.
ja.
Ein bisschen komplizierter, aber im Übrigen, falls man den Film gesehen hat, da gibt Medivh Garona so eine Blume. Und ich habe das immer so gelesen, diese Bildsprache, mit, dass er ihr in diesem Moment ein Kind pflanzt. Ist natürlich Bildsprache interpretiert oder so, aber es ist halt irgendwas, er verzaubert sie geradezu. Also
Ja.
pflanzt dann diesen Samen in ihr, was halt durch die Blume verdeutlicht wird.
Kann sehr gut sein, ja. Generell ist es mit dem Wächtertum eine sehr schwierige Angelegenheit, die letzten Wächter, die wir so hatten. Gerade
Ja.
Medivh. Ziemlich schwierig. Aber ich glaube, Azeroth ist bereit, bereiter je zuvor, einen Wächter zu haben.
Oder zu brauchen.
Jetzt zu brauchen, ja, also ich glaube, gebraucht hätten wir den die letzten Jahre auch schon. So ganz grob.
Ja.
Aber ich glaube, gerade im Zusammenhang mit den Aspekten, finde ich, dass man einen, weil der Wächter hat natürlich auch damals schon viel mit den Aspekten zusammengearbeitet. Manchmal widerwillig, oder
Ja.
zweckgebunden, sag ich mal.
Sie hatten halt vor allem die gleiche Aufgabe, wenn man so
Genau.
will, ne? Also die Wächter, oder nicht die, also ursprünglich hatten die Titanenhüter oder Behüter die Aufgabe, Azeroth vor kosmischen Bedrohungen zu bewahren, insbesondere vor der Leere und der brennenden Legion. Und die konnten ihre Aufgabe nicht erfüllen, aus unterschiedlichsten Gründen. Deshalb wurden die Drachenaspekte ja überhaupt zu den Drachenaspekten gemacht, damit die Aufgabe für die Behüter erfüllen. Und die Menschen, als sie noch klein und naiv waren und keine Ahnung von der Welt hatten, haben die sich halt diese Sache mit den Wächtern von Tirisfal überlegt. Beziehungsweise die Menschen, ist jetzt, das klingt demokratischer, als es war. Das war halt ein Geheimbund, der das einfach beschlossen hat, dass das so gemacht wird. Aber gut. So gesehen haben die quasi einfach den gleichen Job und dann kooperieren die halt manchmal, wenn es sinnvoll ist.
Ja, genau, sie haben halt, also es gibt ein paar feste Sachen, wo sie halt kooperiert haben. Und wie du immer so schön sagst, diese geschlossenen Geschichten in World of Warcraft, wenn das eine passiert, passiert meistens das andere. Deswegen sehe ich da, wir kriegen jetzt wieder die Drachenaspekte. Sie werden wahrscheinlich wieder verstärkt oder kriegen halt ihren Job zurück. Also, warum nicht auch der Wächter?
Ja, das ist
Das sehe
durchaus
ich.
denkbar. Oder halt, also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, was mit Khadgar passiert, ne?
Ja.
Er kann unsterblich werden oder sein Leben verlängern oder sowas in der Richtung. Oder ganz wild gedacht, er kann ein Untoter werden. Untoter Wächter wäre ja auch mal was. Aber glaube ich nicht. Ich wollte es nur unterbringen. Oder man geht eher so die Richtung, dass er sterben wird, also endgültig sterben wird. Aber ein Nachfolger bestimmt. Und wenn wir Richtung Nachfolger denken, da gibt es ja verschiedene Kandidaten. Ich glaube, so die heißesten Kandidaten wären erstmal kann man überlegen, welche Magier kommen in Frage. Weil ja, bisher waren ja Wächter immer Magier. Und aus meiner Sicht, Meryl Teufelssturm oder so, glaube ich nicht, zu unbekannt. Nee. Ja. Man kann auch irgendwie überlegen, irgendwelche anderen Leute vom Rat der Kirin-Tor und so, aber glaube ich auch nicht.
Auch nichts, ne?
Wenn überhaupt Jaina.
Ja. Leider Jaina, ja.
Ich mag Jaina sehr gern so. Also ich hätte damit jetzt von der Position kein großes Problem. Jaina ist halt erstmal sehr, sehr mächtig so, ja. Also ja, sie ist auf jeden Fall eine krasse Magierin, da kann man, glaube ich, nicht viel gegen sagen.
Woher wir auch nicht wissen, wieso, ne? Sie hat. An sich, sie ist wirklich eine, also ich denke, die krasseste Magierin, die wir gerade so haben.
Und ja, um Arthas aus Warcraft 3 zu zitieren, eine der mächtigsten Magierinnen des ganzen Landes.
Genau, und da ist Warcraft 3. Bis heute hat sie da noch ein bisschen was dazugelernt, möchte ich behaupten. Und sie ist wirklich verdammt mächtig. Ja. Wenn man so an Lordaeron denkt, was sie da so gemacht hat. Ich meine, so ein fliegendes Schiff, das haben nicht viele. Khadgar nutzt einen Raben. Das ist schon, also ich möchte schon behaupten, sie ist wirklich verdammt mächtig, aber wir wissen nicht warum. Das ist für mich schon immer so ein Rätsel. Woher hat sie diese enorme Macht, die in den ganzen Jahrtausenden scheinbar nie ein anderer Magier so erlangt hat wie sie?
Ja, für mich war sie immer so ein bisschen das Äquivalent zu Hermine aus dem Harry Potter-Universum. Sprich, die war halt einfach eine sehr, sehr fleißige Schülerin.
Ja, gut, das war
so. Konnte ihr Potenzial, ich sag jetzt mal, schon in sehr jungen Jahren entfalten.
Mhm. Und Emotionen. Bei ihr kommt halt, finde ich, auch sehr viel, ja, oder man weiß es, sehr viel Emotion dazu, gerade kurz vor Battle for Azeroth und durch Battle for Azeroth natürlich mit ihrem Vater und allem Möglichen. Ich glaube, dass für die Kanalisierung des Arkanen, dass Emotion dort ein mächtiger Kalkulator ist. Ist das, das richtige Wort? Kalkulator? Katalysator.
Katalysator, ja. Außer genau. Diesen Taschenrechner,
wobei das ja auch zum Arkan passen würde. Ja, gut, das stimmt. Nee, also Katalysator. Und das gerade, ne, das Ganze mit Kalek, mit ihrem Vater, sie hat ja wirklich schon viel durch, Terramor, hat sie, glaube ich, also das ist meine Ausrede momentan, warum ist sie so mächtig?
Ja, sie ist ja auch die einzige, oder nicht die einzige, aber sie spielt die primäre Rolle, wenn es darum geht, Empathie, Mitgefühl und Aufgeschlossenheit gegenüber der Horde zu zeigen. Also ohne Jaina hätte es wahrscheinlich keine Zusammenarbeit zwischen den Menschen und den Orks gegeben in Warcraft 3, also zwischen Thrall.
Ja, auch nicht nur da, ne? Wenn man bedenkt, wie oft sie mit Varian geredet hat. Mit Bane die Freundschaft, ich kann mich noch an die, ich weiß gar nicht, welche Geschichte das war, irgendwelchen Varian-Buch, wo sie auch den Ruhestein Anduin gegeben hat, wo er ja immer wieder vor seinem Vater dann geflohen ist, zu ihr hin, und er dann ja zu einer Runde reingeplatzt ist, wo sie halt mit Bane dort saß, und dadurch ja auch erst die Freundschaft zwischen Anduin und Bane entstanden ist, ne, durch sie.
Also sie ist halt sehr, sie ist halt sehr empathisch, einfühlsam. Und sie ist im Vergleich zu vielen anderen Charakteren in der Warcraft-Lore sehr bereit, ihre Vorurteile zu überdenken.
Trotz was alles war. Ich habe tatsächlich gedacht, wir haben sie verloren. Also in diesen Pfad, das hat sich so angefühlt vom Schreiben, von der Lore her, dass sie diesen Pfad aufgibt, dass sie es verloren hat oder dass wir sie verloren haben und sie doch mehr und mehr vielleicht zum Arthas wird, doof gesagt. Mhm. Ich finde aber dann in Shadowlands und auch kurz davor hat man dann gemerkt, okay, nein, alles klar, sie ist noch sie. Und das ist sehr cool, also das ist wirklich sehr, sehr cool.
Ja, ich glaube, das ist sogar tatsächlich ihr Charaktermerkmal, dass Blizzard sie immer wieder in Situationen packt, wo man denken könnte, okay, das wäre jetzt für jeden normalen Menschen, in Anführungsstrichen, der Punkt, wo du abrutschen würdest, ne?
Ja.
Sie tötet ihren eigenen Vater oder ist zumindest für den Tod ihres eigenen Vaters verantwortlich. Dass du das verkraftest auf lange Sicht, ist sehr schwierig so. Dann die ganze Geschichte mit Terramor war ja komplett eskalativ so.
Ja, dann eingesperrt von der eigenen Mutter.
Genau, dann eingesperrt von der eigenen Mutter, abgelehnt vom eigenen Volk überhaupt.
Ja, dann der Bruder in Untot verwandelt.
richtig. Und zur Bombe gemacht worden.
Ja.
Oder zumindest geplant.
Dann das mit Kalek, die Liebesromanze, die dann, ich weiß nicht, sind jetzt gerade eben nicht zusammen, ne?
Ich glaube, sie, also meine Lesart des Beziehungsstatus zwischen Kalek und Jaina ist, wenn die noch zusammen sind, dann ist das so eine offene Beziehungsgeschichte.
Ja. Ich glaube, das letzte Mal haben die sich getroffen, kurz vor Shadowlands. Da gab's im Buch Battle for Azeroth eine kurze kleine Erwähnung, dass sie ja kurz in Dalaran aufgetaucht ist und ihm irgendwas, genau, bevor sie dann aufgebrochen ist, bevor sie dann weggegangen ist mit Schiffsuche und hast nicht gesehen, ne? Da war genau. Sie dann kurz bei ihm und hat ihm eigentlich ja nochmal die Liebe gestanden, aber sie kann jetzt halt nicht, sie muss weg.
Richtig. Und also, dass sie das halt kann alles, ne? Also, dass sie immer wieder in diese Situationen gerät, die halt traumatisierend sein können oder die Paradigmenwechsel in ihrem Denken hervorrufen müssten und sie das trotzdem überwinden kann, spricht halt dafür, dass sie als, jetzt kommt hier halbe Psychoanalyse, aber dass sie ein hohes Maß an Rationalität und Akzeptanz aufweist. Und ich glaube, das ist halt konvergent. Ich drücke mich gerade super kompliziert aus, aber das befähigt sie dazu, arkane Intelligenz hervorzurufen und damit vielleicht auch das Arkane oder die magischen Kräfte auf eine Art und Weise anzurufen, was andere Charaktere vielleicht in diesem Maße gar nicht können.
Was ja dann auch einen urgroßen Magier ausmacht in dem Sinne eigentlich, ne?
Genau.
Wo ich sie dann ja auch irgendwo sehe, so als eine zweite Equin. Eine Equin war fast genauso. Sie hatte auch sehr viele, natürlich zornige Entscheidungen, möchte ich behaupten, aber trotzdem immer wieder danach fokussiert, zurückgekommen und sich auf das eigentliche besinnt, ne?
Richtig.
Ja.
Und Impulsivität,
ja, so genau.
Würde ich das nennen, ne? Das muss gar kein Widerspruch sein zur Rationalität. Also ja. Sehr Impulsivität ist nur das, was du in dem Moment tust, aber wenn du in der Lage bist, dann relativ schnell
umzuschalten.
Genau, also Impulskontrolle zu wahren, dann kannst du trotzdem ein hohes Maß an Rationalität aufweisen. Auch wenn das natürlich von außen nicht so wahrgenommen wird. Deswegen denken wir manchmal ein bisschen.
Ich glaube, sie soll halt einfach Menschen ein bisschen gezeigt werden, ne?
Genau, sie soll menschlich dargestellt werden.
Ja.
Vor allem auch, weil sie aus Hordenperspektive ja der Bezugspunkt zur menschlichen Rasse darstellt.
Ja, definitiv. Also auch, wie gesagt, der Auftritt in Shadowlands mit Uta, wie sie dann das Gespräch ja über Arthas hat, dass sie ihn spürt und wo sie dann mit ihm redet, diese kleine, in Corfria, diese kleine Sprachszene, die beiden hatten, sehr stark. Und ich habe mir tatsächlich gewünscht, ich meine, ich fand's super, dass in diesem, wo Cinematic, Ingame Cinematic, nach dem Kampf gegen Anduin, dass Sylvanas da ganz klar dran ist, weil das war einfach der Hauptpunkt Sylvanas so. Aber ich hörte mir tatsächlich da noch ein paar Worte an diesen restlichen Fleck von Arthas, von Jaina irgendwie gewünscht.
Ja.
Da fehlte was, finde ich.
Richtig, das bedauere ich auch sehr.
Ja, aber ich glaube, da hätte man auch nicht mehr reinpacken können. Hätte sie jetzt nach Sylvanas einfach noch gesprochen, wäre es nicht cool rübergekommen. Also ich glaube, sie hätte so eine Ingame-Option noch haben müssen, wie sie es jetzt im Ende Shadowlands echt oft, Gott sei Dank, oft benutzt haben, was ja echt geil rüberkommt. Und da hätte sie noch mal reden müssen, finde ich.
Genau, also man hätte sie nicht in den Cinematic reinpacken müssen, aber man hätte es so machen können, dass sie im Raid dann da steht nach dem Kampf und dass du sie anklicken kannst, um einen Dialog abspielen zu lassen, wo sie dann meinetwegen 2 Minuten nochmal da einfach nur darüber referiert, was passiert ist. Also einfach so ein bisschen Selbstreflexion betreibt. Ja. Da muss gar keine große, weiß ich nicht, Neuigkeit für die Lore draus entspringen, aber es wäre in Character gewesen, wenn sie das quasi einmal verarbeitet.
Ihren Schlussstrich halt auch mal. Ich meine, gefühlt liest es sich so, als ob der Schlussstrich von ihr schon längst drunter gezogen ist. Also durch Shadowlands durch, dass der da ist. Der Schlussstrich ist da, Arthas ist weg, Arthas war damals weg und das alles war nicht Arthas.
Aber so funktioniert das in der Regel ja nicht in der realen Welt.
Nee, genau.
Selbst wenn du, also wenn dir was Heftiges im Leben passiert, also wenn du einen Liebespartner verlierst, was ihr passiert ist, und dieser Liebespartner nicht nur die Beziehung beendet hat, sondern danach einen Völkermord begeht, dann wirst du das verarbeiten so über die nächsten 10 Jahre und irgendwann dir denken, ja, okay, ich habe meinen Weg gefunden, wie ich weitermache. So, aber wenn du den dann wieder begegnest, dann wühlt das dich ja wieder auf. Das ist ja nicht so, dass auch, du sagst, ja, ich hab das verarbeitet, ich komme mit dir voll
klar. Ja, definitiv.
So funktioniert ja nicht Psychologie. Also.
Nee. Vor allem, das nächste Spannende, wo ich sie sehe, wir sind ja immer noch bei dem Thema rund um, könnte sie der nächste Wächter sein. Sie hat ja nicht nur den Bezugspunkt über Thrall, der ja wirklich schon ein immenser ist, weil Thrall wird definitiv, also der wurde jetzt nicht mit erwähnt, dass er viel zu tun hat, aber ich glaube gerade wegen den Elementaren, ich erinnere mich da auch an das Buch von Shadowlands, dass ein Schamane zu ihm kommt, kurz nach einer Besprechung zu ihm und Zekan, und der Schamane erzählt ihm, dass da irgendwas mit den Elementen ist und man muss da schon wieder Gehör schenken, und Thrall ist nur ganz am Rande, aber Thrall sagt da, ja, genau, ja, müssen wir machen, alles cool, aber ich bin jetzt hier gerade noch und ich komme dann gleich. Irgendwie so kommt das rüber. Das ist natürlich schon dieses eine, aber der nächste Punkt für Jaina ist halt einfach Kalia. Finde ich. Also so rüber mit zur Horde, weil sie jetzt mit Kalia, ne, wir hatten das da in wie heißt das oben, das Gebiet in,
Tirisfall?
Nee, nicht in Tirisfall, auf den in den BFA-Inseln, Allianz-Inseln, das ganz oben, Sturmsanktal.
Sturmsanktal,
ja. Da haben wir ja noch zum Schluss, wo diese Szene, wo sie im Haus ist mit ihr, wo sie da ja spricht mit ihr.
Wo auch Derek dabei ist?
Ja, genau, wo auch Derek dabei ist. Und klar, dann auch natürlich wegen Derek und sowas, ne? Und ich finde, da wird gerade der nächste Bezugspunkt so ein bisschen aufgebaut. Sie ist halt in allem etwas drin, was ja einen Wächter irgendwie ausmacht. Ein Wächter kommuniziert mit allen. Sie ist halt einfach schon lange nicht mehr Allianz. Auch wenn sie immer wieder für die Allianz agiert, ne? Schiff befehligt, Flotte befehligt. Aber sie hat halt ganz viele Bezugspunkte überall da, ne? Und das finde ich, macht am meisten aus, warum sie Wächterin sein könnte.
Ja, klar. Also für mich auch. Jaina ist halt ein nachvollziehbarer Charakter. Erstens, weil Magier, zweitens, weil wichtig. Mhm. Drittens, die Spieler kennen sie. Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Argument tatsächlich. Ja, also wir können jetzt sonst wen aus der Lore herauskramen, wenn der unbekannt ist, dann wird Blizzard das nicht machen wollen.
Nee, ja.
Dementsprechend, ja, also für mich ist Jaina extrem naheliegender Kandidat dafür. Es gibt aber auch viele andere, die in Frage kämen. Ich glaube, Thrall auf gar keinen Fall.
Nee. Der ist schon eher ein Aspekt.
Genau, und das kam schon damals nicht so gut an. Die werden jetzt nicht den Fehler machen, das zu wiederholen. Es gibt noch diese Idee, dass Anduin das sein könnte, werden könnte.
Oh, das sehe ich ganz schwer. Ich glaube, der ist, ich meine generell, ich glaube, da können wir eine ganze Folge mitfüllen, wenn wir mal wirklich thematisieren, was ist jetzt eigentlich mit Anduin? Zumal ja auch da eine riesen Nachricht gekommen ist von Steve Denusa, dass er den Hochkönig richtig abgibt. Also so richtig abgibt, sondern ich komme nicht mehr wieder, ich bin jetzt mal kurz spazieren, sondern er gibt den Hochkönig ab.
Genau, womit Thorarion von der kommissarischen Regentschaft in die vermutlich echte Regentschaft
Na, folgt. Da muss ich dich echt, das habe ich mich gestern, wo ihr, du hast ja gestern auch mit Craft ein Gespräch gehabt, und da kam das ja auch nochmal, und danach habe ich mich tatsächlich, oder währenddessen habe ich mich tatsächlich ein bisschen eingelesen, oder versucht einzulesen. Wir finden nicht viel, aber wir wissen ja, der Adel im Sturmwind, erstmal Hochkönig kann Thorarion sowieso nicht werden. Hochkönig ist ja der König über die gesamte Allianz, oder nur der vermeintliche Anführer der gesamten Allianz. Der würde dann ja eh nochmal neu rausgewählt werden, war bislang natürlich immer der Allianzkönig, der Sturmwindkönig. Aber das ist dann nochmal auf einem anderen Blatt. Aber König von Sturmwind wird in der Theorie durch den Adel bestimmt. Da Anduin ihn ja als Lordregenten gewählt hat, war er es auch, und da konnte der Adel nichts gegen sagen. Legt jetzt Anduin aber seine Krone wirklich nieder, also sagt, nein, ich bin nicht mehr König und nicht, ich lass ihn, er kann nicht entscheiden. Also so wie ich das rauslese aus den Wikis, darf Anduin keinen Nachfolger küren, nur seinen Sohn oder seine Erblinie, ne, Tochter, Sohn. Aber er dürfte nicht entscheiden, wer König bleibt. Dann müsste der Adel tatsächlich einen König finden.
Ja, ist korrekt.
Das also, wäre krass.
Also Anduin hat keinen Sohn. Möchte ich kurz nochmal feststellen,
ohne genau, genau.
Widerspruch zu bekommen.
Nein, alles gut, da habe ich vielleicht falsch ausgedrückt.
Ja, das bedeutet, wir haben keine Erbfolge. Ich spreche das mit der Erbfolge deshalb an, weil wir hatten immer diese Erbfolgengeschichte, obwohl, du hast recht, das muss immer vom Adel abgesegnet werden.
Mhm.
Aber ansonsten hattest du halt, Anduin ist halt der Sohn von Varion und Varion ist der Sohn von Lothar, stimmt das?
Oder nein. Nein. Ach, warum komme ich jetzt nicht drauf?
Ich wusste, dass ich gerade Quatsch erzähle. Ich hab's gefühlt.
Oh,
Varian Vrin ist der Sohn von...
Das ist das Einfachste vom Einfachsten und ich komme da gerade nicht drauf.
Liane,
genau. Liam war ich schon fast... Also, genau. Mein Sohn ist danach benannt, deswegen, also... Schon doof, ne?
Ja, das ist natürlich ungünstig. Genau, ja. Und Liane, genau. Da haben wir natürlich noch die wiederum Verbindungen zu seinem Vater.
Mhm.
Da weiß ich gerade gar nicht mehr, wie der hieß.
Nee, das weiß ich auch nicht mehr.
Aber dann gibt es wieder den Großvater, der hieß, glaube ich, Landan.
Mhm.
Und dann weiß ich wieder nicht, wie es da weitergeht. Aber
davor das zieht sich war tatsächlich aus dem oberen Königreich nicht Nordron, sondern eins darunter, Arati, Königreich der Arati, wie heißt das nochmal?
Ja.
Stormguard.
Ja, Stormguard von Arathor, genau.
Genau, da kam dann die erste
her. Richtig, aber zumindest seit Landan, glaube ich, müssten das alles Vrins gewesen sein.
Mhm.
Wenn ich mich gerade nicht vollkommen irre. Sprich, das ist immer alles in der gleichen Familie geblieben. So. Das heißt, wenn Anduin jetzt die die Krone aufgibt, dann müsste es, weil es gibt keinen Vrin mehr, also er hat weder einen Sohn, noch hat er eine Schwester oder sonst irgendwas, oder?
Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich da guck ist
noch
nichts.
Mal nach, aber ich glaube...
Da ist nichts.
Ich glaube, der hat gar nichts.
Ja, außer sie zaubern irgendein Varian-Kind, was der in seiner Zeit als Logosch Gladiator irgendwo gezeugt hat.
Ja, stimmt.
Das wäre es halt noch. Ist definitiv eine sehr plausible Möglichkeit. Er war nicht er selbst. Dass da nicht vielleicht mal irgendwie ein Kindchen bei rausgekommen ist, kann durchaus sein. Also.
Ja. Aber so, das bedeutet, wir haben jetzt eine völlig neue Situation fürs Königshaus Sturmwind.
Mhm.
Zumindest seit vielen Generationen ist nicht klar, ob ein Außenstehender, im Sinne von Außenstehend aus der Familie Vrin, berechtigt ist, die Krone zu tragen.
Mhm.
Ich finde, das können sie jetzt drehen und wenden, wie sie wollen. Ich kann mir gut vorstellen, also auf der einen Seite kann ich mir gut vorstellen, dass sie diesen Twist machen von wegen, dass Thorarion dieses Recht für sich beansprucht,
mhm,
und der Adel widerspricht und dann hast du so einen inneren Konflikt,
ja,
politischer Natur. Ich bezweifle das aber auf der anderen Seite, weil ich mir denke, das ist eine Story, die, glaube ich,
nicht Zeit so... On.
Ja, oder es ist halt generell zu uninteressant, keine Ahnung, weil wie findet sowas statt? Wie willst du das vermitteln? Das ist ja halt so politische,
vor allem auch für die Hortler,
Geschichte, genau.
Das ist schwierig, ja.
Du müsstest halt so Ratssitzungen haben.
Das Einzige, wo ich mir halt vorstellen könnte, wie man das halt verbildlichen könnte, ist, wenn Tyrallion jetzt in der Theorie den Kriegszustand ausruft, noch bevor der Adel weiß, dass Anduin die Krone aufgibt, würde er in das Recht gelangen, es zu behalten. Weil während des Kriegszustandes ist der Lord Regent der Chef.
Ja, man könnte so Richtung Notstandsverordnung gehen.
Oder genau,
so,
ne? Wie es ja auch in der echten Welt durchaus immer mal wieder passiert ist, so solche Sachen, ne? Und darüber könnte man gehen. Dann hatte man natürlich auch wieder seinen Konflikt mit Horde. Irgendwann bereinigt man Tyrallion und dann kommt halt Anduin wieder oder sowas, ne? Oder er hat dann ein Kind gezeugt und hat dann tatsächlich das Kind, hat dann die Erbfolge oder sowas.
Ja.
Das könnte sein. Aber wie gesagt, das wäre ein Add-on, also das ist nichts für jetzt. Aber wir brauchen ja irgendwie tatsächlich jetzt dann eine Lösung. Gefühlt.
Ja. Also, sie könnten auch Richtung Demokratisierung der Allianz gehen, aber ich finde, das passt überhaupt nicht zur Allianz.
Nee, 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 glaube ich auch nicht.
Deshalb, ja, weiß ich nicht, wie sie es drehen wollen, ehrlich gesagt.
Ich glaube tatsächlich, das wird der einfachste Weg. Turalion wird es sein. Und Turalion wird wahrscheinlich erst noch ein bisschen weiter aufgebaut und es dauert, bis wir den mal als Fanatiker dann umklatschen werden. Aber zumindest hat man da jetzt erstmal eine Person, die da sitzt.
Ja, wobei es könnte auch relativ schnell gehen, also schneller als uns beliebt. Also wenn wir jetzt überlegen, dass der nächste Patch 9.2.5 Handlungen in Tirisfal vorantreibt, dann könnte man dort einen Konfliktfall hervorrufen, den Toralion als Anlass nehmen könnte, Initiative zu ergreifen. Ich habe das jetzt versucht, so neutral auszudrücken, wie ich kann.
Ja, aber das sehe ich auch. Ich meine, wir hatten so ein Rundschreiben vom Scharlachroten Kreuzzug, ne?
Ja.
Ja,
Stimmt.
das ist
Da geht es darum, wer Lordaeron
rechtmäßig.
rechtmäßig führen darf, ob Kalia Menethil aufgrund der wieder gleiche Geschichte wie jetzt, die wir gerade bei Sturmwind haben, ob sie berechtigt ist, quasi über Undercity oder über Lordaeron zu herrschen, weil sie ja zur Familie Menethil gehört, obwohl sie auch eine Frau ist. Normalerweise haben wir ja immer Männer als Herrscher in dieser patriarchalischen, monarchischen Gesellschaftsformen. Oder ob das quasi diejenigen bestimmen sollen dürften, die dort halt nun mal die letzten Jahre gelebt haben, was halt die Untoten wären.
Ja, aber
Oder ob sie
gut, der
selbst
Scharlachrote,
herrschen.
genau, der Scharlachrote Kreuzzug schreibt in seinem Brief sogar ganz klar Turalion.
Genau.
Nur die sagen
Wo,
ganz klar,
was,
Turalion muss.
was aber so richtig. Also, ich verstehe die Begründung ehrlich gesagt nicht so
Ich auch
wirklich.
nicht. Vor allem, was viele vergessen, Kalia Menethil hat ein Kind.
Heißt es dies? Oh Gott, ich will jetzt nichts Falsches
Man
sagen, aber
weiß
hieß es?
nicht, dass es tot ist. Man weiß es nicht. Der Verbleib des
Okay.
Kindes und des Mannes ist ungewiss. Man weiß, sie hat einen Mann, den durfte sie eigentlich nicht heiraten, mit dem durfte sie auch eigentlich nicht zusammen sein. Der Vater war dagegen, die Mutter war dagegen. Sie hat es dann trotzdem gemacht. Die haben dann auch in Hillsbrett, ne, glaube ich, unter Terrence Mühle, da, ne, Süderstate, da hat der Mann gelebt. Sie haben dann heimlich geheiratet. Sie haben auch heimlich ein Kind bekommen. Relativ heimlich. Kind bekommen ist immer relativ schwer, das heimlich zu machen. Sie geht davon aus, dass es tot ist. In Legion liest man auch von ihr in der Klassenhalle der Priester, dass sie über den Tod spricht.
Genau, das
Aber
hatte ich auch
weil sie
im
halt nicht
Hinterkopf.
weiß, was mit ihnen passiert ist. Sie hat, von ihr aus gibt es nie den Bezug darauf, dass sie die Leichen oder sonst was gefunden hat. Sie hat auch nie danach gesucht. Wird sie nämlich im Battle for Azeroth gefragt. Oder in dem Buch Battle
Ja.
for Azeroth, glaube ich. Ja, ich glaube, da ist es. Da wird sie danach gefragt. Und sie hat von Anduin, er hat sie gefragt. Und sie hat nie danach gesucht. Sie hat es akzeptiert. Und also es könnte, ne? Es könnte ein Kind geben. Das wäre jetzt auch im Alter von Anduin, by the way, ne?
Ja.
So als potenzielle
Oder.
Frau.
Also man kann den Konflikt halt noch weiter eskalieren lassen, in dem Sinne, dass ihr Kind ein Untoter ist.
Oh.
Ja, also dann hättest du halt noch mehr Konfliktpotenzial. Wie steht jetzt der Scharlachrote Kreuzzug denn dazu?
Und wenn es dann auch noch ein Sohn wäre, weil dann wäre es ja noch auch diese patriarchische, richtige Konstellation, ne? Ja, wäre eine ganz krasse Geschichte.
Also, und dann sagt Turalyon, ja. Aber wir müssen ihn reinigen, so wie Kalia. Und dann sagen die anderen Untoten, nein, wir
Aber
sind,
gut.
was wir sind. Und dann sagt Kalia, das ist gar nicht so schlimm. Und es entsteht ein riesiger Bürgerkrieg.
Ich gehe ja auch immer damit konform, dass man Turalion, so wenn man so die Foltermethoden von ihm ein bisschen mitbekommen hat, dann gehe ich damit vollkommen konform, der ist ein Fanatiker. Der ist ein bisschen durch im Kopf, aber ich sehe auch immer noch den anderen Turalion. Das Zusammentreffen zwischen Turalion und Alonsus Foul hat meiner Meinung nach, auch wenn nur klein, aber zu einem Umdenken von Turalion geführt. Passiert leider auch wieder nur im Buch, also für die Leute, die das Buch nicht gelesen haben, rund um Before the Storm. Da kommt Alonso's Foal tatsächlich zu Gen Graumene, Tyralion und Anduin. Und Gen ist der Erste, der halt richtig ausrastet und den eigentlich zerfleischen will. Kommt aber irgendwann tatsächlich ja auch zur Besinnung. Und Tyralion, aber kann trotzdem nichts mit Alonso's Foal anfangen. Er akzeptiert irgendwann, okay, du bist noch vom Licht, oder das Sichtwort, aber du bist nicht mehr mein Freund. Und Alonso's Foal halt ein sehr wichtiger, auch gerade bei den beiden, weil die haben zusammen ja damals die Paladine gegründet und all sowas. Mhm. Und mit Tyralion sagt irgendwann, okay, Untote, du kannst das Licht kanalisieren, du bist anscheinend wirklich noch gesegnet und all sowas. Und da denkt Tyralion schon ziemlich stark um und geht dann ja auch auf eine ganz andere Herangehensweise an Anduins Plan, die Menschen mit den Untoten zusammenzuführen.
Ja, aber das muss gar nicht mal heißen, dass in seinem Radikalismus gebremst wird, sondern vielleicht sogar im Gegenteil. Mm. Du kannst, er hätte, also jetzt geht's ein bisschen religionstheoretischer, aber er hätte auch sagen können, okay, die Untoten sind nicht in der Lage, ans Licht zu glauben, also kann ich ihnen ja auch nicht die Schuld geben, wenn sie nicht ans Licht glauben. Mm-hmm. Wenn er aber sieht, oh, sie können doch ans Licht glauben,
Machen's sie nicht.
Wollen nur nicht.
Ja,
okay. Hat er umso mehr Grund, die Untoten zu töten, die nicht ans Licht glauben.
Okay, das stimmt. Den Aspekt dabei habe ich gar nicht mit einbezogen. Aber wie gesagt, ich finde trotzdem, irgendwo hat Tyralion da ja einen Knicks gemacht in seinem Fanatismus, finde ich.
Ja, also er hat zumindest ein bisschen sein Vorurteil überwinden können in Bezug auf Alonso's Foul, aber da könnte man auch behaupten,
die tiefe Freundschaft.
Dass es die Freundschaft war, weshalb er das ausblenden kann. Und dann, natürlich ist das eine kognitive Dissonanz, die dann davor liegt, aber das wäre halt auch wieder nur menschlich, dass das halt nicht konsequent ist. Ne?
Mhm, ja, klar. Das sieht man ja auch mit Aleria.
Ja, klar.
Er kann ganz gut differenzieren.
Also, es ist in keinster Hinsicht vertretbar aus seiner Weltbild, was auch immer, dass er mit einer leeren Elfin verbandelt ist. So.
Ja, ich bin halt echt, wirklich, wenn die ein Kind kriegen, ne?
Ja.
Dann ist doch Armageddon, oder?
Ich weiß es nicht. Also das Ding ist ja, also wir wissen halt, glaube ich, zu wenig über leeren Elfen, um das gescheit einschätzen zu können. Die Sache ist ja, Aleria soll das ja können, also irgendwie nicht komplett bekloppt werden, weil sie gelernt hat, damit umzugehen.
So, wenn da bin ich mir jetzt nicht sicher.
Genau, aber selbst wenn wir das mal annehmen, dass das stimmt, und sie bekommt ein Kind und ihre leeren Energien gehen auf das Kind über, woher soll das Kind das gelernt haben, das zu kontrollieren?
Genau, und vor allem hat Leria ja die Chance, einen Säugling, der ja sich nahezu nicht wehren kann und kein Training empfangen kann. Ja, ganz schlimm.
Dann haben wir ja noch Arathor, ne? Also das Kind, was sowieso schon Aleria und Toralion haben.
Ja, die aber anscheinend nicht mehr so wirklich interessiert.
Ja, aber was halt gezeugt worden ist, als Aleria noch nicht der Lehre mit der im Bunde war. Aber wichtig, Kindererziehung. Also jetzt kann man sagen, Arathor ist schon so alt, dass das nicht mehr so wichtig ist. Aber normalerweise, wenn du zwei Elternteile hast, die unterschiedlichen Religionen angehören, dann müssen die ja irgendwie ausmachen, nach welchen Kriterien du dein Kind erziehst.
Ja ganz, daher, ganz üble Geschichte darum.
Ja, also da ist viel Familiendrama vorprogrammiert.
Aber es wird Zeit, dass das bei der Allianz passiert. Es wird wirklich Zeit. Also ich sehe die nächsten 4 Add-ons Stress in der Allianz. Also ist quasi RTL-Abendmittagsprogramm in Azeroth sehe ich da in Sturmwind einfach. Und das ist schön. Also nicht, dass ich das Programm mag, aber auf gar keinen Fall. Aber in Azeroth täte mir sowas mal gefallen, wenn die Allianz mal ein bisschen bröckelt.
Das stimmt. Oder so ein Kindergarten, da sind dann auch die Kinder von Thrall und so und Arathorn, dann spielen die da zusammen.
Ja, wobei die Kinder von Thrall, ich denke, die sind tatsächlich ja schon, die müssten schon relativ jugendlich mindestens, oder?
Ja, weiß ich nicht. Irgendwie so, ich denke, die sind halt so 12, 14, 10, keine Ahnung, schwierig zu sagen, so in dem Dreh. Jetzt ist die Frage, wie schnell altern Orks, altern die so schnell wie Menschen? Oder altern die schneller, langsamer? Schwierig zu sagen.
Ja. Aber wie gesagt, gerade zu Aleria nochmal zurück. In dem Comic mit ihren Schwestern. Und auch so finde ich, also Folterin sowieso mal ganz, ganz vorneweg. Ich glaube, sie hat keine Kontrolle. Ich glaube, sie ist der zweite Versuch der ultimativen leeren Götter. Nachdem sie gemerkt haben, mit den alten Göttern, das funktioniert nicht so ganz, der Plan ist gescheitert. Aleria ist the next level. Shit.
Ja.
Bin ich mir ziemlich sicher. Und Sylvanas wird diejenige sein, die sie zurückholt. Einfach geil.
Oder Verisa.
Beide. Ich denke, Verisa holt, also so oder so, wenn wir Sylvanas irgendwann zurückkommen sehen, wie du auch, glaube ich, schon beim letzten oder im Chromicast oder so gesagt hast, dann ist es Verisa. Die wird diejenige sein, die Sylvanas irgendwie wieder zurückholt. Und wenn es darum ist, ey, wir müssen Schwesterchen retten, ne? Lady Sonne muss gerettet werden.
Wir haben halt die Geschichte im Buch Kriegsverbrechen, wo es um die Verurteilung von Garrosh ging und Sylvanas wollte Garrosh vergiften. Also Sylvanas hat gesagt, mir ist scheißegal, was hier für ein Gerichtsprozess ist, Garrosh soll vergiftet werden. Und dazu hat Sylvanas mit Verisa zusammengearbeitet. Aber kurz bevor die ihren Plan quasi durchziehen konnten, hat Verisa Sylvanas verraten. Und ob schon Verisa glaubte, das moralisch Richtige zu tun, bereute sie ihr Verhalten, weil sie damit die Beziehung zwischen Sylvanas und Verisa extrem belastete. Und jetzt, wenn jetzt quasi Aleria auf Abwege gerät, könnte es sein, dass Verisa sich an diese Situation zurückerinnert und daraus gelernt hat und jetzt nicht wieder ihre Schwester verrät.
Ja. Ich meine, Verisa hat sowieso ja total hart, ne? Ronin und all sowas, was da so passiert ist. Sie hat's eh hart. Und wenn man dann noch den Comic mit reinbezieht, dass sich halt diese drei Schwestern ja getroffen haben. Und auch dann in dem Epilog, man merkt, Verisa hat die Hoffnung auf Sylvanas. Ganz klare Sache. Ja, komisch. Ich glaube, da ist noch offen. Das wird noch irgendwann kommen und das wird der Bogen sein. Jetzt will ich mal einen ganz krassen, so, wir springen mal in eine ganz andere Richtung. Das wollte ich nämlich ganz noch klar, das ist so, was mir noch gekommen ist, seitdem wir das letzte Mal über Tür geredet haben. Ich glaube, kommen wir gleich. Hat
er eine Frau gehabt? Achso, nee. Wir
ja, ey, Tür so als Chef von Sturm wird mir auch mal was Geiles, oder? Ja. Aber ich sag dir, was ist, wenn Tür schon die ganze Zeit auf Azeroth wandelt? Was ist, wenn in Xalatath Tür war, der rausspaziert ist?
Okay, also. Also offiziell, wir müssen vielleicht erstmal, offiziell ist Tür tot.
Aber tot ist in World of Warcraft ja so.
Das ist richtig. Ich bin gerade überlegen, ob
der Dolch ist in Türs Grab gefunden worden.
Richtig. Ich bin erstmal am Überlegen, ob jemals überhaupt ein Titanenwächter wiederbelebt worden ist. Ob mir irgendwas einfällt, aber ich glaube nicht.
Ich glaube auch, wenn, dann ist es eine Art Essenz von ihm, die dort drin ist. Wir wissen, die Leere hat unten in Tyrs Grab versucht, an Macht zu kommen, mal jetzt ganz grob gespannt. Wenn sie ihn angezapft haben. Und von mir aus ist das so teils da drin, diese Blutelfen, die da rausgelaufen ist. Aber das ist schon irgendwas mit Tür da drin ist. Ich meine, diese Blutelfin ist einfach weg. Wir wissen nicht, wo sie ist. Ensof hat sie befreit. Und sie ist halt einfach weg.
Weißt du, was ich daran auch sehr interessant finde? Ich muss das kurz sagen, ja, weil gerne. Das passt ganz gut. Dass sie die Gestalt, also sie nimmt ja die Gestalt einer Blutelfin an.
Ja, oder Hochelfin.
Ja, das kommentiert sie ja auch irgendwie so von wegen schöner Körper, hatte ich noch nie und so. Es gibt Wesen in der Warcraft-Welt, die können eine beliebige Gestalt annehmen.
Ja.
Nee, nicht Drachen.
Nee, ich weiß, auf wen du hinaus willst.
Ja.
Könnten Tichondrios drin hocken, ne?
Ja, oder, genau, Schreckenslords gibt's auch noch. Genau, es gibt zwei, Schreckenslords können das auch richtig.
Achso, okay, das habe ich jetzt gedacht.
Ich wollte auf Drachen hinaus.
Okay,
was ist, wenn Xalatath ein Drache war?
Galakrond.
Und hätten, genau, und dann wird es auch Sinn ergeben, warum der Dolch bei Tyr lag.
Die gefressene Orb. Oh, ja, mein Gehirn brennt gerade durch.
Jetzt können wir überlegen, welche Essenz von einem Drachen soll Tyr denn bei sich gehabt haben. Oh, Moment mal, gegen wen hat Tyr noch mal gekämpft? Gegen Galakrond.
Ja, boah.
klingt für mich aber sehr wild.
Ist schon sehr wild. Aber ich denke, irgendeine Sache dazu muss es sein. Was ich sehr wichtig finde, jetzt nur mal kurz um die ganze Zeitraffer-Sache, ne? Weil man ja immer sagt, ja, okay, die sind so mit dem roten Faden zwei Add-ons ungefähr voraus. Haben wir eine Bestätigung in einem Interview, wann Dragonflight angefangen wurde, wann daran gearbeitet wurde? Also richtig an Features, an Welt, an allem Möglichen. Und zwar gleichzeitig zu Shadowlands. Das ist eine sehr krasse Aussage, finde ich.
Ja, es gibt, definitiv. Also wir wussten ja, oh Gott, ey. Also jetzt unabhängig von den aktuellen Interviews, gab es eine News zu 9.1, ist schon richtig lange her, wo es hieß, dass Ressourcen verlagert wurden von dem Team, was am nächsten Add-on arbeitet, zu Shadowlands Team, damit da irgendwas fertiggestellt wurde. Irgendwie genau. So war es.
Weil sie da Probleme hatten mit 9.1.5, 9.2, Corona, alles mögliche, was da noch war, hatten sie Ressourcen vom nächsten Add-on-Team abgezogen. Aber genau. Das geht ja noch viel weiter zurück. Denn Shadowlands wurde angefangen, also an den Features und allem Möglichen, wurde angefangen zu arbeiten mit Argus.
Ja.
Das heißt, auch mit Argus wurde an Dragonflight angefangen zu arbeiten. Weil wir in einem Interview wird bestätigt, dass das Team von Dragonflight natürlich ein ganz kleiner, aber man wollte schon mal eine Vorabarbeit anscheinend starten, hat zur gleichen Zeit angefangen, an Dragonflight zu arbeiten, wie an Shadowlands die Arbeit angefangen wurde.
Ja, das kann ja auch sein, so, ne?
Das finde ich.
Die Frage ist halt immer, was das genau heißt, so, ne? Das
natürlich kann halt. Ich denke, um safer zu sein, um vielleicht mehr Konstrukt zu haben, wenn das große Team dann, ich sag mal, Switch und dieses Team, was sich dann um Fortführen und aktuell halten, was weiß ich, was, dass es läuft, kümmert, dann geht ja meistens das größere Team dann, okay, gut, wir gehen dann jetzt wieder ins nächste Add-on dran oder so. Also die vor allem die Welten designen und sowas. Und ich denke, das war einfach nur um Corona-Krise, vielleicht war das schon Ende August, Corona? Ja, aber da war der Brand.
Nee, das kam noch später.
Da war der Brand, ne?
Corona war ja erst Ende 2019 und die Auswirkungen waren erst Anfang 2020.
Ja, genau. Also ich glaube, der
Lockdown war ja so März.
Ich glaube, der Brand war davor gewesen oder war da während? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, vielleicht war es so eine Art einfach, um effektiver, produktiver dran zu arbeiten, weil sowieso diese 10 Hänsele vielleicht schon daran arbeiten konnten oder sowas. Wer weiß. Aber im Hinblick darauf finde ich es eventuell, also über das, was wir jetzt gerade reden, finde ich es eventuell interessant, dass der rote Faden, der ja sonst eigentlich so 2, vielleicht 3 Add-ons voraus war, da vielleicht schon ein bisschen dichter gesponnen war. Oder weil man vielleicht schon wusste, dass man mit Shadowlands ja das Kapitel zu Ende macht. Und dass das jetzt das Neue, dass das irgendwie, weißt du, dass der Faden, der da drin gesponnen war, schon ein bisschen, wodurch ich solche Charaktere wie dem Xalatav, der Blutelfin, ein bisschen mehr Gewichtung gebe, dass sie jetzt in Dragonflight was zu tun hat.
Ja, könnte sein. Also bei Xalatav, ich würde davon ausgehen, jetzt mal ein bisschen anders überlegt, bisschen pragmatischer überlegt, dass Xalatavs Geschichte sich, also die Entscheidung, dass Xalatav langfristig eine wichtige Rolle spielen wird, wurde zum Zeitpunkt nach der Legion-Veröffentlichung getroffen. Also Legion wurde veröffentlicht und die Spieler fanden alle mega geil, dass der Dolch flüstert und dann haben sie sich gedacht, alles klar, ab jetzt überlegen wir uns die Geschichte weiter.
Glaube ich auch.
Ich glaube nicht, dass schon als Xalatav konzipiert wurde, gesagt wurde, okay, das wird jetzt die nächsten Add-ons eine Rolle spielen. Dafür erscheint mir der Aufbau zu kurios.
Nee, da geh ich mit dir. Also, da gehe ich wirklich mit dir, das glaube ich auch, ja.
Ja.
Aber wie gesagt, das ist halt schon komisch, dass Xalatav A da gefunden wurde. Wie gesagt, ob der Blutelf da drin jetzt ein Drache ist, Galakrond, was oder vielleicht wirklich eine Essenz von Tür ist. Er muss ja irgendeine Verbindung mit Enzoff haben. Enzoff hat ihn ja auch einfach freigelassen.
Ja. Oh, ich habe noch eine andere.
Oh, mir fällt gerade auch eine andere. Ja.
Ja.
Ich glaube, uns fällt bei beiden gerade die gleiche ein.
Ja, vielleicht. Also, und zwar wollte ich darauf hinaus jetzt, dass wir wissen nicht, warum Galakrond so ist, wie er ist.
Okay, wir wollen noch anderes. Gut.
Okay. irgendeine Macht, irgendein Gott, irgendwas hat ihn zu dem werden lassen, was er ist. Und die Idee ist, dass das, was dafür verantwortlich war, dass er Energie der Leere entwickelt hat oder Tentakel wuchsen und Augen wuchsen, dass das der Einfluss von Zalatas war.
Maybe. Sehr interessant, ja.
Ja, vielleicht steckte der Dolch in ihm drin oder so. Irgendwie sowas.
Ist definitiv eine sehr interessante Sache. Könnte ich mir auch gut vorstellen. By the way, was anderes noch, also zu meinem Gedankengang, den ich jetzt gerade entwickelt habe, aber auch um da nochmal vom letzten Podcast kurz was aufzugreifen. Wir hatten gesagt, wir wissen nicht, wo der zweite Cetraxi hin ist, der Tür verfolgt hat. Wir wissen, wo er hin ist. Er ist nach BFA gekommen tatsächlich. Wir haben in BFA Geschichte über ihn gehabt und ihn dann auch umgekloppt. Habe ich in den Kommentaren gelesen, habe ich dann selber auch nochmal nachgelesen. That's true. Der ist in BFA dann gewesen, wurde dort beschworen von den Bluttrollen. Nur um das mal. Aber was ist, wenn in dem Dolch der erste Cetraxi drin war, den er besiegt hat?
Der offiziell ist ja eine Explosion gestorben, oder?
Ja, aber vielleicht halt aufgesaugt.
Ja, genau. Es könnte sein, dass die Seele oder so von dem Cetraxi absorbiert worden ist. Ja, denkbar, auf jeden Fall.
Ja, auch auf jeden Fall eine Richtung, in die man definitiv deuten kann. Also ich denke, Xalatath wird in Dragonflight was zu tun bekommen. Also sie wird einen Grund haben. Nur klar, Furorion, der hat den Dolch. Aber auch die Blutelfin, die da rausspaziert ist.
Und du kannst halt bei Xalatath, ich finde, man kann da auch Aleria gut einbauen.
Ja.
Und wenn du Aleria einbauen kannst, kannst du auch Thorarion gut einbauen. Also ich glaube, also Xalatath ist halt deshalb voll nice, weil du so diese Waffe hat, sie ist mysteriös, das ist cool. Wir mögen Mysterien. Und sie hat halt Verbindung zu extrem vielen anderen wichtigen Charakteren.
Ja.
Dementsprechend, das stimmt. Ja, das könnte gut passen.
Vor allem, wie auch deine Theorie gerade, die nagt gerade echt an mir. Das könnte wirklich sehr gut sein. Das würde viel erklären, wieso überhaupt diese Nekromantie zu Galakrond gekommen ist. Außerdem wissen wir aus den Interviews, dass wir die Geschichte rund um Galakrond erfahren werden, was halt da natürlich mit reinspielt. Und es ist ja eh schon komisch war, ob er nur durch diesen, dass er seine eigenen Leute, sage ich mal, gefressen hat, das bekommen hat. Oder ob da ein Auswirken oder ein Einwirken war, gerade wenn man dann an Yogg-Saron denkt, der eventuell irgendwie diesen Dolch an Galakrond gebracht haben kann. Oder zu ihm gebracht haben kann, durch irgendetwas. Ja, also
Yogg-Saron, wir wissen ja von Yogg-Saron, dass er in Erscheinung treten kann, in einer Gestalt, die verlocken kann. Und das kann ja mega dumm gewesen sein. So, Yogg-Saron sagt, hier, komm mal her, ich sehe doch ganz lecker aus, friss mich. Ja. Und dann beißt Galakrond rein und hat aus Versehen den Dolch reingebissen und wurde dann infiziert oder so.
Ja.
Also, das könnte was ganz, ganz Dummes sein, in Anführungsstrichen. Ja, schon. Das ist ja auch so typisch alte Götter, so dieses Illusionen schaffen und entweder und Angst und Terror verbreiten, also Leute verjagen oder anlocken.
Und gerade wenn...
Beste Beispiel Sith, da wurde das ja gemacht.
Ja, klar, das ist ja eh eine Mega-Story da drum gewesen. Die ist auch saucool, die würde ich mal so gerne nachspielen, ne? Das finde ich eine super gute Inszenierung im Buch. Die ist auch sehr gut geschrieben, muss ich sagen. Also die liest sich einfach mega geil. Sowas hätte ich gerne im Spiel gehabt. Ich glaube, das hätte man so cool ausspielen können, das wäre cool.
Ja, da hätte ich gerne Zeitreise. Da war, glaube ich, noch nicht weit genug für so viel Narrative.
Nee, vor allem, du hättest ja trotzdem in der Vergangenheit ja irgendwo, ne? Ja, weiß ich nicht, wär schwer. Aber gerade wenn wir jetzt noch deine Idee dazu Galakrond und Xalatath. Die Namen klingen auch sehr geil zusammen, merke ich gerade. wenn wir das mal spinnen, wir wissen, dass Galakrond noch etwas gefressen hat. da haben wir vorhin auch ein bisschen drüber gequatscht, also vor dem Podcast, und zwar der Spark von Tyr, Spark of Tyr.
Genau, also im Kampf, also als Galakrond und die zukünftigen Drachenaspekte Galakrond besiegten, biss Galakrond die Hand von Tyr ab. Und er setzt sie dann ja durch Silbernhand. Aber als er die Hand abbiss, führte wohl Tyr etwas in der Hand. Und zwar den Spark of Tyr. Wie auch immer es auf Deutsch heißt. Wahrscheinlich Funkel von Tyr oder irgendwie so. Und dieser Spark of Tyr wird beschrieben als ein Objekt, eine Kugel, eine golden scheinende Kugel, die die Zukunft, wie sie vorgesehen ist, sicherstellen soll.
Titanisch so. Halt eben.
Ja. Und jetzt überlegen wir, was wir im Dragonflight-Intro gesehen haben, nämlich eine goldene Kugel, die sicherstellen sollte, dass die Drachen zurückkehren können.
Ja. Und halt die Ähnlichkeiten zu, können wir direkt in einem mit reinpacken, die Ähnlichkeiten dann auch zu Charlemagne. Diese Kraft, diese dieses Leuchtende, diese Kugel, dieses helle,
Genau, Charlemagne sieht genauso aus, in Anführungsstrichen, wie Tyrs Nadel, nur wesentlich kleiner, sodass der kleine Anduin das in der Hand führen kann.
Und vor allem mit dem Trennen, ne? Also das Schwert auseinanderziehen, Nadel auseinanderziehen, ja.
Genau, das auch noch, genau, das, die Tyrs Nadel war ja getrennt in zwei Halbkugeln und du kannst Charlemagne aufbrechen und hast auch getrennt in zwei Teile. Jetzt müssen wir das irgendwie alles verbinden. Also als allererstes, diese Sparks von Tyr, die gibt es mehrmals. Ja, also es gab nicht nur diesen Spark, den Galakrond gefressen hat, sondern das kommt auch später nochmal in verschiedenen anderen Bereichen auf. Also es gibt mehrere von diesen Funkeln von Tyr. Im Übrigen in Ulduar, das müssen nicht Funkeln von Tyr sein, aber du hast auch so goldene Kugeln, wo so ein Gefäß drum ist. Das sind da die Laternen.
Auch im Grabmal des Sageras, im Kampf gegen die Maid? Sind diese Kugeln auch?
Genau, da gibt es zwei Varianten davon. Einmal golden und einmal fellkorrumpierte. Mhm,
genau.
Also grüne. Also die gibt es relativ oft. Wahrscheinlich ist das so ein höheres Prinzip. Also das sind irgendwelche titanischen Energiekugeln. Und die Kugeln, die Tyr kodifiziert hat, so nenne ich das jetzt einfach mal, das sind halt seine Sparks, so, also er hat die ja quasi beschrieben. Das sind vielleicht so unbeschriebene Kristallkugeln oder so ähnlich.
Mhm.
Und wenn wir jetzt das irgendwie verbinden wollen, also Tyrs Nadel wurde von Tyr gebaut. Es ist also nicht abwegig, dass diese Kugel dort auch ein Spark von Tyr gewesen ist. Wie hängt das jetzt mit Charlemagne zusammen? Charlemagne wurde hergestellt im Krieg der Ahnen. Wir wissen sehr, sehr wenig über die Entstehung von Charlemagne, aber der Krieg der Ahnen war zu dem Zeitpunkt, als die Dracheninseln verschwunden sind, oder die Dracheninseln kurz nach dem Krieg der Ahnen verschwunden. Mit anderen Worten, technologisch gesehen war zum Zeitpunkt, wo Charlemagne entstanden ist, das Wissen zumindest einigen Charakteren bekannt, wie man diese Technologie nutzen kann. Sprich, Charlemagne basiert vielleicht auf Vorlage dessen, was auch Tyr benutzt hat. So kann man das irgendwie alles unter einen Hut bekommen.
Mhm.
Zumindest habe ich es jetzt mal versucht, unter einen Hut zu bekommen.
Völlig, sagen wir mal so. War gut, war definitiv gut.
Ja.
Was auf jeden Fall ein Anzapfen der Macht. Also das ist ja, es ist schwer zu erklären, wie ich die Macht dahinter hinter dieser Kugel finde.
Ja,
vor allem, wenn man bedenkt, dass sie mit Fell halt auch korrumpiert werden kann, ist natürlich auch wieder so eine sehr geile Eigenschaft.
Ja, das passt halt zu diesem, wie ich das genannt habe, kodifizieren. Ja. Das sind, glaube ich, wie Rohlinge, also wie CD-Rohlinge oder whatever. Oder
kennt hier doch keiner Papier. Mehr unserer zu. Hallo?
Hey. Ja.
CD-Rohlinge, wir sind alt.
Ja, ich weiß. Ja, aber dass das halt irgendwie unterschiedlich programmiert werden kann. Was ja auch sehr gut zu diesem titanischen passt, da wird ständig alles programmiert. Das ist nicht nur irgendwie eine komische Wortwahl, sondern das ist so das Ding, was Titanen halt machen. Die sind halt alles Hacker.
Ja.
Keine Ahnung.
Das Anonymous Kollektiv sind eigentlich die Titanen.
Richtig, richtig.
Aber alle nur eine Maske auf, ja.
Genau. Nee. Ja, aber wir können tatsächlich auch einen Bezug herstellen zu Shadowlands, weil in Serif Mortis haben wir auch diese Kugeln, ne? Die ausgesendet werden und so die verschiedenen Nachleben pflanzen. Und jetzt kommt der Oberkicker. Was ist denn, wenn der Ursprung der Dracheninseln in dieser Art war? Diese Kugel ist quasi das Überbleibsel, wie die Dracheninseln entstanden sind. Es wurde diese Kugel ausgesandt, die hat die Dracheninseln geschaffen, aber die Kugel ist halt übrig geblieben und wurde dann nochmal verwendet oder umprogrammiert von Tier, um die Dracheninseln verschwinden zu lassen.
Oder generell, sie haben sie halt damals eingesammelt, die Titanen, um eben noch andere Sachen damit zu machen.
Genau. Das wird nämlich auch erklären, warum diese Kugel nicht nur in der Lage ist, die Dracheninseln zu verstecken, sondern die Dracheninseln nahezu zu deaktivieren. Weil es war ja, die Dracheninseln schliefen ja zu großen Teilen. Wir wissen noch nicht genau, was alles jetzt schlief, ob das nur die Wächter betrifft.
Oder also die Welt ja auch. Du siehst, die Pflanzen gehen erst wieder auf. Genau. Du siehst der eine, wo ich denke, dass man Raid wird, diese Eiszapfen, dieses Bild, wo der Wächter da steht und dann da im Hintergrund diese Eiszapfen sind, die da so weg, die hören auf zu pulsieren tatsächlich. Die sind dann auch aus. Also da geht anscheinend wirklich alles.
Haben dich diese Eiszapfen auch so ein bisschen an kristallisierte Stickia erinnert?
Also ich hatte mal eine ganz klare Sache, wo ich diese Dinger gesehen habe, habe ich an den Schlund gedacht. Diese, ich weiß gerade nicht genau diese Gegend, wo das war. Aber ja, ich denke, das ist das, was du meinst, ja. Hat mich sehr stark daran erinnert. Starker Bezug dazu auf jeden Fall. Wenn generell finde ich alle diese Orte, kann ich irgendeinem Ort in WoW zuordnen.
Ja, gefühlt. Wenn wir dann noch überlegen, dass das ist ja blau, ne, diese Kristalle, die wir da sehen. Mhm. Und am Anfang des Intros ist ja das blaue Zeug im Wasser. Und jetzt man hat ja schon überlegt, ob das vielleicht Azerit ist. Mhm. Vielleicht fließt das Azerit, aus welchen Gründen auch immer, zu den Dracheninseln. Und dann fließt das halt in die Dracheninseln rein und macht die Drachen sind krass. Und genauso wie das im Schlund ist mit dem Stick, ja, kristallisiert dann das Azerit an den Spitzen der Berge so aus.
Ja, irgendwie müssen diese ja entstanden sein, weil ich glaube nicht, das sind einfache Eisgletscher oder sowas. Oder ein Kalegos hat damals ein bisschen rumgebrüllt. Eigentlich Maligos. Hat da irgendwie so sich eine Eispiste geformt. Kann ich mir jetzt nicht so vorstellen. Und was ich dann, und direkt die nächste Weiterleitung, auch wieder zu etwas, was wir leider im letzten Podcast noch nicht wussten, weil einfach kurz danach das Interview gekommen ist. Was aber halt dazu direkt passt ist, wir haben darüber gesprochen, Uldaman. Jetzt wissen wir, Uldaman ist wichtig. Wir hatten es predicted in dem Sinne schon. Uldaman kommt zum Pre-Patch-Event, wird eine extra 60er-Instanz werden. Und wohl also ganz krass für dieses Pre-Patch-Event wohl da sein.
Ja.
Und da komme ich dann, da zähle ich jetzt alles zusammen. Den Spark von Tyr, Xalatar, Tyr generell, Charlemagne da und Tyrs Nadel und die Scheiben von Norgannon.
Ja.
Und alles ist eigentlich eins.
Richtig, da kommt ja alles zusammen. Ne? Wir haben wieder den Bezug mit Archedas und den Scheiben von Norgannon und Tyr. Es wird wahrscheinlich, das Pre-Patch-Event wird sehr wahrscheinlich was dann damit zu tun haben, wie die Dracheninseln entdeckt werden, auf die eine oder andere Weise.
Ja.
Ich bin daraufhin gestern sehr investigativ geworden, um herauszufinden, hey, was ist eigentlich so ein Uldaman los?
Ich meine, da war aber doch schon lange nicht mehr.
Richtig. Hab mir da nochmal alles ganz genau angeschaut und so. Und ich glaube, ich habe es in der letzten, also in der ersten Folge bereits erwähnt gehabt. Bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Aber es gibt in Uldaman ein Relief. So nennt man das. Also in Stein gehauen ist so ein Bild. So. Und jetzt habe ich stark analysiert, was für ein Relief das ist. Man erkennt das nicht so gut und keine Ahnung.
Frag mich nicht, was ich getan habe. Ist ein paar Jahre drüber hinweggegangen, ne?
Ja. Aber ich habe herausgefunden, dieses Relief ist nicht nur einfach angelehnt an ein real existierendes Relief, sondern es ist einfach abgemalt. Und zwar ist das ein Relief, was man in der realen Welt im Ara Parcus Augusti findet.
Einer wie Tempelanlage. Hast du das gefunden? Wie hast du das gefunden?
Ich hab einfach Relief Antike oder so gegoogelt und habe mir zig Reliefs angeguckt. Auf jeden Fall.
Das FBI-Bonch war. Ja, alles klar.
Ja, einfach investigativ. Das ist eine Tempelanlage, die dem Kaiser Augustus gewidmet ist. Und da finden sich verschiedene Reliefs und das ist eines davon. Und ich habe mir dann verschiedene Interpretationen von Archäologen und anderen Leuten, die sich mit sowas viel, viel besser auskennen als ich, durchgelesen, um zu verstehen, was man da sieht. Was man da sieht, ist Tellus. Tellus ist die römische Interpretation von Gaia, was die Repräsentation in der sowohl griechischen als auch römischen Mythologie von der Mutter Erde ist.
Und oh, das natürlich, ganz interessant, griechisch, Dragonflight ist ja sehr griechisch, ne?
Absolut, ja. Also beziehungsweise Titanen allgemein. Die Titanen sind quasi die Entsprechung der griechischen Götter. Kann man hier schon wahrscheinlich Parallelen ziehen. Und in dieser Darstellung des Reliefs sehen wir halt eine Frau, die also Tellus repräsentiert und zwei Kinder hält. Mutter Erde, wenn wir an die Tauren denken, haben wir die Erdenmutter, die in der Tauro-Mythologie auch zwei Kinder hat. Mhm. Nämlich Musha und Anshe, also den Mond und die Sonne. Das fand ich schon mal krass, so, weil, also das ist halt auch diese Trinität auch in der Warcraft-Welt, die bei den Tauren häufig angesprochen wird und dann hier nochmal aufgegriffen wird, quasi auch in einem titanischen Kontext. Schwieriger finde ich, wie es dann weitergeht. Und zwar gibt es im Originalrelief dann links und rechts von Tellus noch zwei weitere Frauenfiguren. In der Darstellung in WoW ist es nur eine Frau, also ist das Bild quasi abgeschnitten. Jetzt ist die Frage, ob quasi nur die Hälfte des Originals aufgenommen wurde, bewusst, und die andere Hälfte weggelassen wurde, oder ob man quasi, ob in der Warcraft-Welt auch beides repräsentiert wird. Bisschen kompliziert. Hier wird die Interpretation aber richtig wild, auch aus mythologischer Deutung. Weil im Original ist die linke Frau auf einen Schwan und die rechte Frau auf einer Schlange reitend. Und das sind sogenannte Allegorien. Allegorien sind Prinzipien kosmischer Vorstellungen. Also da geht es darum, das sind keine Gottheiten per se, sondern das sind Repräsentationen von Prinzipien. Aber die werden auch häufig als sogenannte, ich habe nicht viel geschlafen letzte Nacht. sind auch sogenannte Aure. Das wusste ich auch nicht. Also Aure ist der Plural von Aura. Ich wusste nicht, dass Aura aus der griechischen, römischen Mythologie kommt.
Ich auch nicht, ja.
Aber da sind quasi weitere kosmische Prinzipien, die dem Urprinzip umgebend sind. Sprich, das gehört zur Mutter Natur dazu. Das ist, sind quasi Aspekte ihrer Persönlichkeit oder so ähnlich, aber halt dargestellt als eigene Wesen, um die Eigenheiten darzustellen oder so. Ganz komisch. So, lange Rede, kurzer Sinn. Die Frau mit dem Schwan, die nicht abgebildet ist in WoW, ist die Allegorie auf den Landwind und die andere auf den Meerwind. So. Das ist so verrückt. Wenn ich das jetzt versuche, auf WoW zu übertragen, wird es ein bisschen komplett verrückt. Ich habe lange überlegt, was das heißen könnte, weil ich will irgendwie immer einen Bezug herstellen zu Shadowlands mit den Schlangen und so, und vielleicht kriegt man das auch irgendwie hin. Mhm. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Das Einzige, was ich mir so ein bisschen herleiten konnte, ist, okay, wir haben Meerwind, wir haben eventuell, soll das so ein bisschen dieses gesamte Thema aufgreifen mit den Meeresungeheuern, die auch in den WoW-Maps sonst dargestellt werden. Immer so kleine Schlangen Viecher. Ich habe das immer so ein bisschen auch gelesen als Hinweis auf die alten Götter.
Ich muss sagen, mir kommt als erstes eher so eine Elune.
Ja, habe ich auch überlegt. Aber Elune ist ja eigentlich, also so wie ich das verstehe, in diesen beiden Kindern, die Tellus da hält, abgebildet, ne, als Musha.
Ja, okay.
Die Tauchmythologie ist ja nie so wirklich vollständig mit Musha und Anshe, dass die dritte Figur blaue Kind darstellt, was verstoßen ist. Aha. Und deshalb nicht mehr bei der Tellus ist oder so.
Ja, okay. Ja, ich hatte jetzt im ersten Gedanken halt Elune und die Winterkönigin als die beiden Damen. Also oh, mehr ja. Land. Schwestern sowieso. Ich meine, man könnte da natürlich auch eine ich komme gerade nicht auf den Namen von der lieben Dame aus dem Pantheon.
Eona?
Eona, genau. Da wäre dann eine dritte. Das wäre natürlich doof. Ich würde da tatsächlich doch eher Elune und die Winterkönigin interpretieren. Also so jetzt als einfach, wie es in den Sinn gerade springt. Sehr interessant. Zumal, wie gesagt, generell, Dragonflight zieht wieder extrem. Wir haben ja sonst eigentlich immer sehr krass die nordische Mythologie. World of Warcraft wird beherrscht von der nordischen Mythologie. Hatten wir letztes Mal schon mit dem brennenden Baum, Schwert Sargeras. Generell haben wir sehr viel. Die Drachenaspekte sind da immer rausgeflogen. Die waren nie mit da drin, so in der nordischen. Die sind in der griechischen Mythologie tatsächlich zu finden. Ich würde es jetzt gerne erklären. Ich habe aber nicht das Fotogedächtnis wie du. ich habe es aber mal nachgelesen und ich werde mich dann auch noch mal drüber schlau machen. Man kann sie definitiv mit der griechischen Mythologie umstimmen. Deswegen ist es ja auch so, wenn man in Tyrs Nadel hochklettert, das sieht einfach auch die Aquädukte da und sowas. Klar möchte man ans Römische denken, aber es ist ja auch sehr griechisch. Und ich finde, da kommt sehr viel vom Griechischen. Und wenn du das jetzt sagst, Augustus, natürlich römisch, aber da war schon Griech. Puh, es ist übel. Aber die bedienen sich definitiv von solchen Sachen, was ja, wo man weiß, wenn man suchen will, dann muss man in solchen Sachen suchen, weil da bedienen sie sich, wenn nicht von Marvel.
Ja. Richtig. Also die WoW-Deutung ist ja häufig diese, dass die Titanen, die griechischen Gottheiten repräsentieren, also Amantulis, Zeus und so weiter und so fort. Und die Repräsentanz auf Azeroth durch Odin und Co. ist dann die nordische Mythologie.
Genau.
So ist ungefähr die Verbindung, dass quasi die nordische Mythologie Abkömmling der griechischen ist in der Deutung der Warcraft-Welt, was in der Realität nur bedingt gedeckt ist.
Ja, also schwierig.
Ein bisschen anders. Aber so wird es dargestellt in der WoW-Welt. Ja, es ist halt sehr, sehr schwierig, das alles irgendwie zu verbinden. Ich frage mich da halt, also ich damals zu Vanilla-WoW, ne, könnte es sein, dass der Dungeon-Designer einfach nur dachte, hey, das Geiles sieht Bild. Ganz schön cool aus. Vielleicht war der da gerade im Urlaub und hat das gesehen oder so.
Ist so. Ja, ich glaube auch nicht. Eher andersrum, dass man jetzt, dass das Designteam jetzt wahrscheinlich eher durch so Instanzen wie Uldermann gegangen ist, das Bild gesehen hat und eher jetzt einen Bezug dazu zieht, als dass andersrum der Fall war, definitiv.
Ja.
Wenn dann so rum. Aber das passiert ja oft. Wir haben ja viele Gemälde, Bereiche, die passieren, Wächter oder sonstiges, alles Mögliche, was irgendwie Bezüge ja in sowas hat. Na, auch gerade mal Sageras hatte auch ganz viele geschichtliche Bezüge zur echten griechischen beziehungsweise griechischen Mythologie. Ja. Was natürlich einfach sehr geil ist. Wirklich sehr, sehr geil ist. Das macht, finde ich, den Spannungsbogen da stark.
Ich mag das auch sehr, sehr gern. Ist übrigens nicht auch vollständig so, ne? Es gibt auch sehr, sehr komische Brüche. Also zum Beispiel, einer der Titanen fällt komplett aus, nicht der Titan, der Titanhüter fällt komplett aus dem Muster, nämlich Ra. Ra ist ja ein ägyptischer Sonnengott, der hat nichts mit der nordischen Mythologie zu tun, also überhaupt nichts.
Generell, der eröffnet ja auch dann das gesamte Ägyptische in World of Warcraft, haben wir ja auch viel. Uldum und sowas. Das ist ja, da ist ja sau viel Ägyptologie. Boah, ich kann das nicht aussprechen.
Ägyptologie, glaube ich.
Genau. Da ist ja sehr viel davon. Übrigens, wo du das jetzt gerade sagst, die Kugeln sind auch in Uldum sehr oft.
Ja.
In der Maschine, die Azeroth resetten kann, zum Beispiel.
Genau, also ich würde sagen, Kugeln sind halt quasi so. Das war so der Standard-Kram bei den Titanen. Das gehört zum Inventar dazu, was sie so benutzen.
Und da du ja eigentlich immer diese Power-Moves machst, von wegen jetzt eskalieren wir mal vollkommen und gehen mal ganz wild, gehe ich jetzt mal ganz wild. Ich sag, diese Kugeln sind Azerith. Freundlich gewonnenes Azerith. Deswegen nicht blau.
Ja, kann gut sein. Halte ich für gut möglich. Wir haben ja tatsächlich auch eine goldene Kugel, die definitiv das Azerith bestätigt ist, nämlich der Stab von Gallivix. Ne?
Der hat aber was Blaues drin.
Ja, aber die Geschichte um Gallivix Stab hat sich ja mehrmals verändert. Also,
ja, okay, das stimmt wohl, ja.
Ich glaube, die war mal nur golden.
Dann war sie rot.
dann war sie rot, dann wurde sie wieder golden mit einem Blaustich und dann hat Gallivix das ganze Sylvanas gezeigt.
So. Genau.
Ja.
Aber ja, ich gehe ganz stark davon aus, dass es freundlich gewonnen ist. Die Lebensenergie von allem ist Azeri. Und so wie wir aus Sternstaub bestehen zu, was waren es, 72%? besteht alles in Azeroth aus oder alles in World of Warcraft zu von mir aus 74% Azerit. Bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, ist der Saft, aus dem die Welt gemacht ist oder so.
Ja, und ich glaube, dass die Titanen, und das muss ja, ne, mit Tyr und alles, und ich will Tyr sehen, weil ich will auch Odin sehen, auch wenn ich ihn verkloppt sehen will, aber ich will Odin sehen. Ich glaube, dass da noch ein großer Bezug oder noch ein großer Twist kommt, den wir bislang nicht wussten oder die Titanen nicht wussten, beziehungsweise uns vielleicht nicht gesagt haben, dass sie früher viel aus Azerit gemacht haben. Für uns.
Ja, vielleicht, also, ne, auch nicht. Vielleicht uns auch einfach nicht sagen wollten, weil sie dachten, wir sind noch nicht bereit oder so. Mhm.
Ja gut, ich meine, mit uns haben sie ja eh früher wenig gesprochen, nur da Argus.
Die waren Drachen, ja gar nicht vorgesehen.
Genau. Auch wenn man bedenkt, die Drachen, die hätten uns eigentlich auch schon längst mal von den Dracheninseln erzählen können. Das heißt, auch sie hätten ruhig davon Bescheid wissen können und sagen es uns erst jetzt. Weil wir jetzt in den Shadowlands waren und in Seraph Mordes waren und mal, wir wissen, woher ihr kommt. Ihr könnt uns jetzt ruhig mal erzählen, was ihr noch alles so wisst, ne?
Ja,
das bin ich gespannt. Was ich mich frage ist, so jemand wie Firim,
ja,
der war ja auch im Raid haben, was ich tatsächlich auch sehr schade fand, dass der im Raid keine Sprachoption hatte. Ich glaube, das war vorgesehen, wurde aber nicht mit reingenommen, weil er ist ja tatsächlich im Raid die ganze Zeit dabei, redet leider nicht.
Ja, er sagt immer nur so One-Liner, ne?
Ja, genau, aber der hat keinen Text, obwohl der ja eigentlich da ausflippen müsste, bis zum geht nicht mehr. Ich glaube, oder ich würde mir wünschen, dass wir den behalten.
Ja, ich glaube aber nicht. Ich glaube, der bleibt in Seraph Mortis tatsächlich.
Ja, wäre schade, weil ich finde, das ist ein ganz starker Charakter. Ich glaube, Firim war gedacht als ein Charakter, um rauszufinden, wie wir auf ihn reagieren. Ähnlich, ob es wie ein Bombsamdi, ein Zekan oder ein Xalatav wird, die ja nur durch uns eigentlich weiter im Spiel sind. Ein Bombsamdi sollte gar nicht weiter im Spiel sein. Bis World of Warcraft gemerkt hat, wir feiern den einfach wie Sau. Und dann haben sie gesagt, alles klar, der bleibt. Zekan war auch eigentlich nicht gedacht zu dem, was er jetzt alles geworden ist. Nur wir fanden ihn halt geil. Und bei Xalatav denke ich, das ist tatsächlich das Gleiche. Und ich glaube, bei Firim haben sie versucht zu gucken, ob das funktioniert, ob sie es planen können.
Ich habe Firim ein bisschen anders als wahrgenommen. Und zwar eher als ein Werkzeug, um über dieses Kosmosgedöns zu sprechen, ohne dabei zu implizieren, dass einer unserer lore-wichtigen Charaktere Wissen hat. Aber wenn jetzt
einer, also, ne,
damit sie halt nicht Khadga oder Jaina oder so erleuchten müssen und wir dann denken die ganze Zeit, das sind die schlauesten Leute der Welt.
Ja, aber ich finde auch,
einen Charakter eingeführt, der uns das vermitteln kann, ohne Konsequenz.
Ich fand halt das letzte Teil von ihm, was ja erst auf den Live-Servern gelesen werden kann, wenn man den Kerkermeister besiegt hat, dann kriegt man den achten Teil in seiner Höhle. Und wo halt ja schon sehr explizit viele Sachen drinstehen, die erschließt es ja eigentlich quasi alles. Und das deswegen, das finde ich schon sehr spannend. Und ihn mit seinem Wissen, er könnte halt wirklich sehr viele Lücken füllen. Wenn er vielleicht ein paar Sachen von Azeroth wissen würde, die er noch nicht weiß, könnte er vielleicht Zusammenhänge ziehen, die halt sehr krass sind, die ein Khadga vielleicht nicht ziehen könnte und so. Und deswegen wünsche ich mir ihn einfach irgendwie in den Dragonlance.
Der hat halt Sachen gesagt, die sehr untypisch sind für In-Character. Deswegen denke ich, dass er halt diese Funktion dafür, dass er die vierte Wand bricht. Er hat ja zum Beispiel erzählt von diesem Diener der Lehre, den er getroffen hatte. Ich habe den Namen komplett vergessen.
Ich auch.
Und dann hat er erzählt, ja, der hat irgendwie ganz komisch was erzählt von 1000 Wahrheiten und hast du nicht gesehen. Und dann gibt es halt den zweiten Log in Seraph Mortis. Und da sagt er, der hatte vielleicht recht. Und das ist halt vierte Wandbrechen.
Ja, auch in den Chroniken von Shadowlands hat er ja viel mit beigetragen, ne? Wenn ich das gerade, habe ich das gerade richtig im Kopf? Das ist doch auch aus der Erzählung von
Firin. Du meinst in den, genau, die Grimoiren, ja, ja.
Ja, genau. Ja, für mich sind es Chroniken. Sie wollten, glaube ich, nur einen anderen Namen finden, um nicht Chronikenband 4 zu machen. Ich glaube auch, dass wir dann noch weitere bekommen werden.
Ja, gut also möglich.
Auf jeden Leben Fall. Und sowas alles, glaube ich, ja, dass da noch was kommen wird.
Ja, wäre naheliegend halt.
Ja, ich bin da sehr gespannt. Ich bin wirklich auch sehr gespannt, wenn man bedenkt, was Ion zur Lore geschrieben hat, zur Hauptedron. Wir haben ja schon in der letzten Folge ein bisschen angesprochen gehabt, von wegen Murusond oder sowas. Könnte es sein, dass er auch es vergleicht mit MOP. Wir werden erst wie am Ende, wie bei Garrosh, wissen, wer tatsächlich der richtige Bösewicht ist und wen wir dann verkloppen müssen. Das heißt, entweder wird sowas wie Murusond jetzt in den ersten Raids verbraten, bin ich mir ziemlich sicher, weil am Ende wird wahrscheinlich eher dann sowas wie Licht oder Leere, Enzorf, Tyralion oder sonst was da stehen. Gut, Enzorf glaube ich nicht, weil es war in BFA echt ein bisschen sad. Das werden sie nicht nochmal so machen. Wirklich nur, wenn direkt danach announced wird, dass das Black Empire kommt. Alles andere, glaube ich, würden sie nicht machen. Aber dann ist halt ziemlich spannend, was werden wir jetzt in den ersten Raids bekommen an großen Bösewichten?
Also ich denke mal, in 10.0 wird es sehr namenlose Bösewichte geben tatsächlich.
Ja, irgend so ein Urelementardrache.
Genau, von dem wir noch nie gehört haben.
Ja.
Ganz vielleicht zaubern sie Neptulon oder so aus dem Hut, keine Ahnung, kann ich mir vorstellen.
Den hatten wir noch nicht, halt. Ne? Den hatten wir. Das ist der einzige, den wir noch nicht hatten, ne?
Richtig, deswegen so, ne? Ja. Da haben wir auch dann den Merwind, den ich gerade angesprochen habe. Dann gibt's 10.1 und 10.1 ist Murusond.
Mhm.
Und dann weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Ja, 10.2 könnte noch so ein Sohn Galakrond sein. Da sehe ich, oder Zeitreise-Raid, HDZ-Raid, Galakrond. Das sehe ich. Also, sie sagen ganz explizit, sie wollen, dass wir über Galakrond herausfinden. Die größte Lore erzählen sie meistens in Raids. Also, hier passt einfach HDZ rein wie nichts.
Das stimmt.
Ja, das wäre also cool.
Ja. Galakrond ist auch ein. Also, das Ding ist halt, Murusond ist wahrscheinlich dann auch eine HDZ-Geschichte. Und ob sie zwei große Raids HDZ machen. Weiß ich nicht.
Ja, hat Murusond irgendwie die Möglichkeit, so zu uns zu kommen, dass wir den kanalisieren, herbeiholen? Nein.
Ja. Nee, das Ding ist ja auch, wir haben ja sein Schicksal in der Zukunft besiegelt.
Genau.
Das Problem ist, also, aber er behauptet ja das Gegenteil. Er sagt ja im gleichen Dungeon, dass das Stundenglas ihm nichts anhaben könne. Was ja logisch ist, wenn er zeitlos ist.
Ja. Ja, ganz komisch, ne? Ja, aber das stimmt, du hast recht, dass sie werden nicht zweimal HDZ machen und nochmal ein Stundenglas haben wir nicht.
Ja.
Es wird schwierig. Aber ich würde tatsächlich eher einen Sohn von Galakrond sehen, beziehungsweise sehen wollen, oder halt den Kampf gegen Galakrond.
Man kann halt überlegen, ob es, das muss ja nicht alles ein Raid sein, aber man könnte zum Beispiel sowas machen wie, es gibt einen Dungeon, 5-Mann-Dungeon, und einen Raid. Und der 5-Mann-Dungeon ist meinetwegen Murusond und der Raid ist Galakrond oder so.
Hatten wir früher sehr oft, ne? Wenn man die Drachenseele denken, die drei Innis davor, Eiskronen-Zitadelle, die drei Innis davor. Sowas wäre tatsächlich mal wieder wirklich schön. Da wurden ja wirklich Innis dazu benutzt, um zum Raid Sachen zu erzählen.
Ja.
Das finde ich gar nicht so schlecht. Man könnte ja auch eine neue 60er, 70er Aufarbeitung für die Instanzen von Drachenseele nehmen und die halt einfach noch was anderes als Sylvanas und Tyrande und so und Bane war es, ne? Sylvanas, Tyrande, Bane, ne?
Im Endzeit-Dungeon oder was?
Ja.
Tyrande, Sylvanas, Bane und noch ein Vierter?
Ein Vierter? Ja, dann der Endboss. Ne, war es ja dann. Aber ansonsten waren es die drei.
Bane, Jaina, Sylvanas, Tyrande.
Ach, okay. Jaina war da noch mit drin. Ja, genau. Ja. Da könnte man ja auch einfach was anderes reinpacken. Und die andere Endzeit zeigen lassen oder wie auch immer.
Diesmal mit Anduin wäre logisch, ne?
Oh ja. Ja. Ja, wie gesagt, das sind spannende Zeiten. Und ich bin immer noch am meinen, der rote Punkt ist halt nicht da.
Ja,
Das ist noch so
könnte
ein
gut möglich sein.
Riesending, wovor ich mir die ganzen letzten Tage versucht habe, irgendwas zu sehen, zu finden, zu gucken, warum, wieso, weshalb ist dieser Punkt nicht da? Würde dann wieder dazu passen, zu Iron und seinem sarkastischen, ja, da steckt so ein Schwert, ne? Ist alles gut mit dem.
Ja.
Der Besitzer
Und
kommt gleich wieder zurück.
wir bekommen ja bestätigt Uldaman zurück. Und in Uldaman sind die Scheiben von Norgannon. Und die Scheiben von Norgannon hatten den Sinn und Zweck, dass, wenn die Titanen zurückkehren, wir ihnen die Scheiben von Norgannon geben sollen. Das ist der einzige Zweck, den die Scheiben von Norgannon haben. Darum wurden die von, ich glaube, Loken und Mimiron, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, erschaffen.
Was werden Sie da drin lesen?
Die werden die Geschichte von Azeroth lesen, als sie weg waren.
Und das wird Sie fertig machen.
Ja, wahrscheinlich, weil sie dann lesen werden, dass Azeroth sich auf eine Art und Weise entwickelt hat, wie sie es nicht vorgesehen haben.
Jetzt mal eine Frage
Und
an dich, weil
ja.
ich das nicht weiß. Die Scheiben, die letzte Scheibe, die geschrieben wurde, ist ziemlich alt. Wäre es in der Theorie möglich, eine aktuelle Scheibe zu schreiben? Oder schreibt gerade irgendwer irgendwie eine aktuelle Scheibe? Ist das ein automatischer Prozess? Weißt du da irgendwas zu? Ist das eine automatische Datenbank, die den USB-Stick dann auswirft als Scheibe, irgendwie sowas?
Also wenn ich das richtig gelesen habe, war es jetzt auch sehr vage, muss, also ist jetzt kein hundertprozentiges Versprechen von mir, dann ist das ein magischer Mechanismus, der die ganze Zeit fortschreibend ist. Also die schreiben jetzt noch auf, was passiert auf Azeroth.
Würden die wissen, was in den Shadowlands passiert ist, was mit dem Kerkermeister war und dass die Nathrasim Sargeras verarscht haben?
Ich glaube nicht. Ich
Nee,
glaube,
ne?
die Scheiben von Norgannon zeichnen nur auf, was auf Azeroth passiert.
Ah. Gut, wenn jetzt Shadowlands eine Verbindung. Ja, gut, schwierig. Das wäre aber irgendwie, um halt Sargeras mal zu zeigen, hey, tut mir ja leid, ne? Aber du bist ganz umsonst so ausgerastet, Bro.
Ja, aber sie würden andere Dinge sehen. Zum Beispiel würden sie sehen, dass die alten Götter besiegt worden sind. Und die Titanen haben vorgesehen, dass die alten Götter gefangen genommen werden und nicht besiegt werden. Jetzt könnte man der Auffassung sein, ja, das könnte denen doch egal sein, aber vielleicht hatten die einen tieferen Grund dafür, den.
Wegen der Zerstörung, ne? Ich meine, sie hatten
Genau.
ja
Ja.
Dingsbums rausgerissen und Amatul hat da gesagt, nein, 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 das machen wir jetzt nicht nochmal, das war echt Kacke. Lassen wir lieber wegsperren.
Genau. Und wir haben dann die Möglichkeit gefunden, die zu töten, ohne sie zu entfernen. Also wir haben einfach die Leichen drin gelassen, so. Hat ja ganz gut funktioniert, wo ich mich auch so
Könnte.
mal so ein bisschen gefragt habe, was ist eigentlich los mit den Titanen?
Das könnte, also ich habe ja lang, ich bin ja immer der Meinung, ich bin wirklich der Meinung, wenn Sargeras zurückkommt, kommt er wieder auf unsere Seite. Bin ich ganz klar. Das wäre jetzt, also noch viel übler als das, er mitkriegt von wegen, die Nathrasim sind, haben ihn verarscht, wäre noch viel eher das ein Umdenken für ihn. Wir können Welten reinigen, ohne zu zerstören.
Ja,
Was
das
sein
stimmt.
einziger Antrieb ist überhaupt.
Ja. Es gibt noch so eine richtig krasse Verschwörungstheorie. Und zwar bezogen auf Odin, weil, also die verschiedenen Titanhüter sind ja von den verschiedenen Titanen entsandte Stellvertreter. Also Freier zum Beispiel von Eona und so weiter. Und der logische Vertreter von Amantul ist eigentlich Thorin, weil Donner. Ja, also Zeus ist der Donnergott und Thor ist der Donnergott der nordischen Mythologie. Der einzige Grund, warum man die Vertretung auf Odin setzt, ist eigentlich, weil Odin der Göttervater der nordischen Mythologie ist und Zeus in der griechischen. Aber ansonsten hat Odin mit Amantul sehr, sehr wenig gemeinsam.
Sondern mit Sagi.
Sondern mit Sargeras, genau. Und insbesondere auch, weil Odin sich von allen anderen Titanhütern abgekapselt hat, so wie Sargeras sich von allen Titanen abgekapselt hat. Von dem her, wenn Odin sich jetzt gegen uns wendet, vielleicht denkt der sich so, ey, ich gehe mal zu Papi Sargeras und deswegen verschwindet der rote Stern.
Ja. Ich habe die ganze Zeit immer gedacht, Tyr ist Sageras. Tyr war doch der Kämpfer, oder? Bin ich da jetzt gerade falsch gewickelt?
Ja, genau. Aber ja. Tyr ist, glaube ich, offiziell, wenn ich mich gerade nicht falsch erinnere, von Agrama. Weil, also Agrama
ist ja auch Kämpfer. Ja, klar. Ist ja der First Lieutenant.
Genau.
Von Sageras. Ja. Sehr. Ich meine, wer hat die Chance, ihn rauszulassen? Das Pantheon. Odin mit Sicherheit auch.
Ja, also wenn es jemand kann, dann
Odin.
Dann Odin.
Sehe ich auch so. Boah, ja. Ich sehe da sehr viel Potenzial.
Auf jeden Fall.
Und nicht alles wieder ausgespielt. Schade. Nee.
Nur eine von den ganzen wirren Gedanken ist richtig. Und wir müssen herausfinden, welche. Oder es wird uns irgendwann offenbart.
Ja. Ich glaube, also zum Abschluss. Wir haben ja jetzt schon wieder unsere Zeitsprengung ist schon wieder enorm. Zum Abschluss, wir werden es ja, obwohl, so wie es aussieht, werden wir nächste Woche ein paar News bekommen, ne? Der Alpha-Server, bla bla bla, ist ja alles sowas. Data Mining hast du nicht gesehen. Aber es gibt eine Chance, dass wir nächste Woche was sehen. Also bevor wir das nächste Mal aufnehmen, kann es sein, dass wir schon weitere Informationen haben dazu. Also, was würdest du jetzt predikten? Als deine sicherste Vorstellung, was sehen wir in Uldaman?
Okay, also in Uldaman werden wir etwas mit den Scheiben von Norgannon machen oder... Also das Ding ist, die Scheiben von Norgannon können nicht bewegt werden. Das gehört zur Lore
dazu. Ja, genau, was ich dir noch sagen wollte in den Kommentaren. Ja. Eine Scheibe von Norgannon ist in Mechagon?
Irgendwie sowas habe ich auch mal mit.
Sie wird da täglich, das ist eine Daily Quest. Sie wird da täglich versucht auszulesen.
Richtig. Und darauf wollte ich im Prinzip jetzt hinaus. Also die Scheiben von Norgannon können nicht bewegt werden. Und ich weiß nicht warum, weil sie wurden ja bewegt. Und vielleicht können sie deshalb nicht bewegt werden, weil sie unvollständig sind. Dass das irgendwie so ein Sicherheitsmechanismus ist, dass die vollständig sein müssen, damit sie bewegt werden können. Komischer Mechanismus, aber ist dann halt so. Und dass wir halt alle Scheiben von Norgannon zusammensammeln. Und jetzt kommt ein bisschen, ich mache jetzt wieder einen komischen Sprung, ich weiß, es tut mir leid. Aber wir haben 5 Säulen der Schöpfung gefunden in Legion. Mhm. Ich sag, die Scheiben von Norgannon sind die 6. Säule der Schöpfung. Und dann gibt es diese Flüsterei von der Statue aus Cortia, mit einer 6. Flamme, die irgendwie auf der Spitze des Baumes irgendwie leuchten werde und so weiter und so fort. Mit der Vervollständigung der Scheiben von Norgannon oder dann, wenn wir die letzte Scheibe finden, die noch in einer Kammer verborgen gelegen ist, wird ein Mechanismus in Gang gesetzt, der letztlich dazu führt, dass die Dracheninseln erscheinen.
Ja, okay. Meine Mutmaßung ist tatsächlich, jetzt nachdem wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, irgendwas mit Xalatav in Uldaman. Ich bin mir ziemlich sicher, die Lehre wäre ein bisschen hart, weil sie wollen jetzt erstmal nur, dass wir erforschen und hast du nicht gesehen. Also wenn die Lehre kommt, dann wird sie ja wahrscheinlich erst gegen Ende kommen, damit man halt diesen großen Feind und jetzt geht es gar nicht so um die großen Gegner und sowas. Aber ich bin mir ziemlich sicher, im Hintergrund, das muss nicht offensichtlich sein, dass Xalatav da rumrennt oder sonst was, aber ich glaube, wir werden eine minimale Begegnung mit irgendwas Leere haben, Ensoft-mäßig haben, Xalatav, Dolch, irgendwie sowas. Bin mir ziemlich sicher. Sehe ich momentan sehr stark.
Ja,
das ist auch eine Option. Das ist so meins, was ich da irgendwie sehe, weil die läuft halt einfach so rum. Das ist... Die geht nicht einfach nur spazieren, glaube ich nicht. Oder wir sehen halt und sehen Xalatav da drin und dann erzählt er uns, ich war hier auf der Suche nach meiner Hand. Ich bin eigentlich Tyr. Wenn ich die Hand wieder habe, dann kann ich mich wieder in meinen Körper, dann habt ihr da zwar ein Loch, einen größeren See in Tirisfal, aber das ist nicht schlimm. Und ihr müsst das Gebiet halt umbenennen, ne? Tiris, steh auf.
In Tiers Aufstand oder so.
Ja, Tier steh auf. Ja, ist geil. Tier auf. Ja. Wir haben das neue Gebiet, also ja, hört das zum ersten Mal im Lorewalker Podcast, das neue Gebiet Tyr auf im Norden der östlichen Königreiche. Wer kennt es nicht?
Tyr zu, Tyr auf.
Ja, ich bedanke mich. Waren schon wieder ziemlich lang. Ja, wir haben genügend Stoff. Danke dir fürs wieder hier. Das ist ist sehr schön. Es macht einfach Spaß.
Ja, ich finde es auch großartig. Ja. Also es macht Spaß, sich vor allem zu öffnen und mal ein bisschen zu erzählen. Und es ist einfach nice.
Ich glaube, wir wissen, dass sehr viele Spinnerei ist.
Ja.
Aber das ist für mich, glaube ich, ein Großteil von World of Warcraft. Fantasie blühen lassen, und zwar in alle möglichen Richtungen. Diese Verwinklung, die uns World of Warcraft ermöglicht in unseren Gehirnströmen, ist enorm, und das ist sehr schön. Das ist mit einer der größten Aspekte an diesem Spiel, finde ich.
Mm.
Und die größte Leistung. Ist, die größte Leistung.
Finde ich auch. Es ist, das macht so spaßig und so, ich sag mal, auch so nachhaltig, dass das halt nicht was ist wie ein Film, den guckt man und sagt, oh, ganz cooler Film, den kann ich jetzt noch dreimal gucken und dann ist okay, sondern es bietet so viel Futter, um immer weiter reinzugehen und immer mehr zu entdecken und so. Man wird nie fertig.
Nee, irgendwie nicht. Ich glaube, das wissen unsere Zuhörer jetzt, glaube ich, auch schon.
Yes.
Ja. Und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Danke fürs Zuhören. Denkt dran, ihr könnt diesen Podcast überall hier, Apple, Spotify, auf Chromi.de, auf YouTube, ihr findet ihn überall. Ihr könnt ihn auch bewerten, immer gerne Feedback geben, Discord überall. Ruhig mal gerne Feedback, so wie es auch schon gemacht hat. Wir versuchen natürlich dann da irgendwie drauf einzugehen.
Ja. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, oder?
Jo, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Ciao.